Wie war das im Osten? Ein Podcast von Zeit Online über das Leben in der DDR und danach.
Wenn ein Mensch kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit. Meine Freundin ist schön.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Wie war das im Osten? Wenn Sie mich hören, dann haben Sie wieder eingeschaltet, unserem Podcast über den Osten.
Yeah.
Ja, Sie haben es gerade schon gehört, das war Michael Schlieben. Michael Schlieben ist politischer Korrespondent bei Zeit Online und moderiert mit mir gemeinsam diesen Podcast. Und ich freue mich ganz besonders über den Herrn, der mir gerade gegenüber sitzt. Er ist einer der bekanntesten Schauspieler der DDR gewesen, vielleicht sogar der bekannteste. Und vor allen Dingen ist er auch der Lieblingsschauspieler von Angela Merkel. Er hat mitgespielt, ich mache das noch ein bisschen spannender, er hat mitgespielt in dem Lieblingsfilm von Angela Merkel.
Die Legende von Paul und Paula.
Ah, das war ja schon. Sie hören
ja,
gerade.
Ich weiß es immer noch.
Diese markante Stimme.
Sie wissen es noch. Das war Winfried Glatzeder, der heute unser Gast ist.
Hallo, ich grüße Sie. Ich bin gerade mit einem Taxifahrer hergekommen, der das immer an den Haltestellen, wo er wartet auf neue Fahrgäste, hört. Also, und er hat gesagt, das gefällt ihm sehr gut. Und ich sage, ja, jetzt werde ich irgendwann mit den beiden Journalisten reden. Und er sagte, ja, dann ist okay, das ertrage ich auch noch.
Ja, es freut uns wirklich sehr, dass Sie hier sind. Wir möchten mit Ihnen heute darüber sprechen, wie das halt eigentlich war als Star in der DDR, aber eben auch danach. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich mit der Frage anfangen, die wir all unseren Gästen stellen. Die haben wir behalten, weil es so schön war. Und die ist, Herr Glatzeder, was vermissen Sie an der DDR?
Naja, die DDR hatte sozusagen eine Fürsorgepflicht für ein Neugeborenes bis zum Altenheim, wenn man in geistiger Umnachtung dann starb im Bett im Pflegeheim. Das war auf der einen Seite unangenehm, auf der anderen Seite aber auch angenehm. Also man hatte nicht das Gefühl, aus der Wohnung zu fliegen, weil man die Miete nicht mehr bezahlen konnte. Man wusste, dass man an den Kaufhallen anstehen muss, um mal Erdbeeren zu bekommen oder mal zu Weihnachten eine Apfelsine. Eigentlich war auch das Trostlose der DDR, dass alles vorhersehbar war. Also das Leben war von der Wiege bis zur Bahre vorhersehbar und überall drüber stand, die Parteigruppe spricht. Also das hat mich in einer gewissen Weise in meiner Fantasie eingeengt und auch in der Möglichkeit, mein Leben selber zu gestalten. Aber meine Frau hat heute früh, die ist eine rote Socke, meine Frau hat heute früh gesagt, es war wunderschön in der DDR, weil sie sich so aufgehoben fühlte und als Frau noch mehr, als sie jetzt das Gefühl hat, dass sie in dem Gesamtdeutschland als Frau, obwohl ja nach MeToo und nach allem, was die Frauen erreicht haben, schon viel, viel, viel Gleichberechtigung stattgefunden hat.
Ja, spannend. Also mit den Frauenmitten hatten wir auch eben schon öfter gehört, dass es eben tatsächlich ein anderes war in der DDR als heutzutage, weil die Frauen auch fast alle gearbeitet haben.
Ja, und der Staat hat zum Beispiel den Frauen die Angst genommen, auch ohne den Dödelmann alleine zu leben. Das ging, weil das System für die Frau organisiert hat, wenn sie ein Kind bekommen hat, Krippe, Kindergarten, Hort, Schulessen. Also sie war eingebunden auf niederstem Niveau, aber sie war eingebunden und da man Arbeitskräfte brauchte, war sie auch, wenn sie arbeiten wollte, hatte sie die Möglichkeit jederzeit zu arbeiten. Jeder Betrieb hatte einen Betriebskindergarten und so. Also sie war vom Mann nicht in der Weise abhängig, wie eine Frau möglicherweise in einer Marktwirtschaft abhängig ist.
Ja, haben Sie heute Morgen Ihre Frau gefragt, was hast du noch zu sagen zu der DDR, was ich in den Podcast mitbringen soll?
Na, ich habe sie so gefragt, wie sie das, da ich ja weiß, dass sie eine rote Socke ist, ist sie sauer gewesen, dass ich irgendwann in West-Berlin arbeiten wollte und die DDR verlassen habe, weil sie sagt, das ist noch heute ihr schmerzlich, weil wir eigentlich gute Bedingungen hatten. Wir hatten eine kaputte Villa, ich hatte Arbeit, Sie hat studiert, hat auch unterrichtet. Also es war eigentlich für die Kinder, die hatten ihr Umfeld, ihre Freunde und alles. Also es war eigentlich ideal, wie man sich ein Leben bis zum Tode vorstellt. Aber ich wollte mehr. Also ja. Ich wollte Abenteuer, ich wollte durch die Welt reisen, ich wollte, ja, und da hat sie glücklicherweise mitgemacht.
Aber so im Nachhinein vermissen Sie es dann eben trotzdem persönlich auch ein bisschen? Also dieses,
nein, gar
diese
nicht.
Struktur, Sie vermissen
nein,
persönlich
nein, nein,
vermissen
nein, nein,
es
nein,
gar
ich vermisse okay. das überhaupt nicht. Ich finde das so wunderbar in dem kurzen Leben. Also jetzt im Angesicht dessen, dass ich kurz vor meinem Tod ja stehe mit 75, wäre in diesem Jahr 75. Ja. Naja, also ich meine, es bleibt einem nicht mehr viel übrig, dass ich mir sage, man muss dieses kostbare Leben so ja, versuchen, in all seinen Schattierungen zu erfahren, weil ich möchte nicht auf dem Totenbett liegen und sagen, oh, das habe ich mich nicht getraut oder das durfte ich nicht. Und also ich möchte da sagen, ja, okay, jetzt habe ich eigentlich eine Menge erlebt, sicher nicht alle Träume erfüllt, aber ich habe alles das, was mir zur Verfügung stand, an Energie realisiert in dem Erkunden dieser wunderschönen Welt. Ja.
Aber dieses Gefühl der Vorhersehbarkeit, das haben Sie ja eingangs als Antwort gesagt, das ist Ihnen schon so ein bisschen verloren gegangen mit der DDR. Also das war das Positive an der DDR, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ich wollte aber, vielleicht, da wir jetzt schon so viel von Frauen geredet haben, noch die eine weibliche Stimme, die wir hier am Tisch haben, noch schnell vorstellen. Das ist nämlich, glaube ich, noch gar nicht passiert.
Ach so? Aha.
Du hast meinen Namen gesagt und der Gast wurde begrüßt. Aber Valerie Schönian sitzt hier auch noch mit uns am Tisch. Genau, Sie haben ihre Stimme schon gehört. Valerie ist nicht nur Autorin bei der Zeit im Osten, sondern auch Autorin von dem neuen DDR-Buch oder Nachwendebuch, würde ich mal sagen. Es heißt Ostbewusstsein und es handelt von der vierten Generation, die quasi nach der Wende geboren ist. Und das trifft auch Valerie zu. Sie ist im Jahr des Mauerfalls, stimmt's?
Nee, der Wiedervereinigung, 1990.
Geboren, genau.
Und unverschämt so jung.
Ja,
ist ja unerträglich, kann man gar nicht ertragen.
Aber es ist gut, dass Sie das sagen, weil meine Freundin und ich, wir reden jetzt eigentlich langsam darüber, wie wir alt werden langsam und der Rücken beginnt und so.
Ja, es geht los. Ja,
es geht
ja,
los.
Und wenn ich höre, dass Leute 2000 geboren wurden,
ja,
die sind jetzt 20,
ja,
das ist richtig widerlich.
Ja,
also das Bewusstsein, dass man jung sein kann, ist ja wunderschön.
Vielleicht erzähle ich noch mal ganz kurz von Ihrer Biografie, dann sind wir alle in einem Boot, nämlich von einer Biografie, die vom 20. Jahrhundert tatsächlich noch geprägt ist. Vielleicht reiße ich die noch mal ganz kurz ab für die paar wenigen Leute, die eingeschaltet haben, die Sie noch nicht so gut kennen. Winfried Glatzeder ist in der Nähe von Danzig 1945 geboren worden und das heißt im letzten Jahr des Zweiten Weltkriegs. Und dieser Weltkrieg hat seine Biografie auch durchaus geprägt. Er ist nämlich ohne Vater aufgewachsen, den er noch nicht mal kennengelernt hat, weil der in russischer Kriegsgefangenschaft gestorben ist. Und er musste fliehen von Danzig nach Berlin mit den Großeltern, um dort eben weiterzuleben und aufzuwachsen. Trotz dieses relativ traurigen Schicksals war die Kindheit durchaus privilegiert. Sie sagen das ja selber. Nämlich sind in einer großen Fabrikantenvilla in Berlin aufgewachsen, wenn ich das gerade richtig wiedergebe. Und der Großvater war Bürgermeister in Berlin-Lichtenberg. Also durchaus, wie Sie ihn selber auch bezeichnen, ein Funktionär, aber mit einem kritischen Bewusstsein. Also er war Sozialist, aber wollte partout nicht in die SED gehen. Die Großmutter hat einen spannenden Bekanntenkreis, die sie auch zur Schauspielerei indirekt gebracht haben. Sie haben damals zumindest zum ersten Mal Schauspieler kennengelernt über sie. Trotz dieser Begeisterung für die Schauspielerei, die sich früh geäußert hat, haben sie erstmal eine Ausbildung gemacht. Sie haben es gerade schon erwähnt, bei der VEB Kühlautomat. Das klingt auch so toll nach DDR irgendwie. Ich musste tatsächlich erstmal nachschauen, was das eigentlich ist. Und haben dabei auch das Abitur gemacht. Aber danach gab es keinen Halt mehr und sie sind für 4 Jahre auf die Filmhochschule nach Potsdam gegangen. Und da begann dann auch 1969 ihre Karriere, sowohl als Theaterschauspieler als auch bald in Film und Fernsehen. Von dem bekanntesten Film haben wir gerade schon kurz gesprochen. Das ist Die Legende von Paul und Paula, erschien 1973 und ist der Kultfilm der DDR, sage ich jetzt einfach mal so. Und er ließ sie zu einem der bekanntesten Schauspieler des Landes werden. Auch wegen ihrem markanten Äußeren, was man natürlich auch immer noch sehr markant sieht, wurden sie Belmondo des Ostens genannt. Also das war so ihr Künstlername, unter dem sie filmierten.
Genau, wegen der Nase und wegen der Größe, oder?
Nein, Belmondo ist viel kleiner.
Okay.
Belmondo ist auch viel, wie sagt man, körperlich aktiver, ja, muskulöser. Aber es war so, dass ich die erste DDR-Serie mitgemacht habe, einen Schauspielstudenten, der Belmondo hieß.
Aha.
Und die Journalisten sind darauf gekommen, dass sie jetzt auch ein Belmondo des Ostens haben und deswegen haben die Journalisten mich so genannt. Aber eigentlich bin ich von sozusagen der körperlichen Physiognomie und der Ausdrucksweise ganz anders. Also okay. Nicht. Ja.
Aber kurzer Audiokommentar, bevor es weitergeht. Sie schließen die ganze Zeit die Augen, schauen so ganz konzentriert zu. Also ist das, weil Michael was Falsches sagt?
Ja, wahrscheinlich erzähle, ja nicht. Genau.
Ja, genau. Nehme mich zusammen, weil er natürlich in der Zusammenfassung dessen, was er zusammengetragen hat, kleine Fehler gemacht hat, aber ich will ja nun nicht schulmeisterlich sein.
Dann würde ich aber gerne hören, welcher kleine Fehler?
Naja, einmal bin ich in keiner großen Fabrikantenvilla, sondern der Großvater war kein Sozialist in dem Sinne, sondern er hat die Idee, dass eine Gesellschaft ohne Krieg besser ist und da er die Marktwirtschaft zweimal im Ersten und Zweiten Weltkrieg erlebt hat, also den Kapitalismus, hat er sich als SPD-Mann, auch in der Zeit des Faschismus schon, rausgehalten aus dieser Kriegstreiberei und da er ja Zopot Danzig war ja sozusagen 39 der Anlass für Hitler den Krieg zu beginnen und da er selber aus einer jüdischen Familie kam und die Großmutter vor dem Abtransport nach Auschwitz in einer Ladenwohnung, weil er Bauunternehmer war in Sopot, in einer Ladenwohnung musste er die Großmutter verstecken und meine Mutter hat sie als junges Mädchen, diese alte Dame, geschützt und der Gauleiter von Danzig hat gesagt, es darf kein Licht aus dieser Kellerwohnung kommen und dann wird sie nicht abtransportiert, das verspreche ich Ihnen. Und so ist sie dann auch in dieser Ladenwohnung gestorben. Also meine Mutter ist Vierteljüdin und ich bin Achteljude, das heißt aber, dass er gespürt hat, dass der Neubeginn in einer Gesellschaft, die sich sozialistisch nannte, vielleicht eine Chance ist, mitzuarbeiten an einer Gesellschaft. Da ist er als Bürgermeister, als nicht belasteter Nazi, also als SPD-Mann, eingesetzt worden. Und als der Vereinigungsparteitag war und sie alle in die SED, also die SPD-Leute und die Kommunistinnen zusammengeführt haben in die SED, da hat er nicht mitgemacht. Also so weit ist er nicht gegangen und deswegen sind wir aus der Villa ganz schnell wieder rausgeflogen. Und da war er intelligent genug, zwei kleine Wohnungen zu organisieren für sich und seine Frau, also meine Großmutter und für meine noch in Davos in der Lungenheilanstalt, weil sie hatte TBC, meine Mutter, für die auch eine anderthalb Zimmer. Und da hat er die Wand durchgebrochen und da hatten wir eine Vierzimmerwohnung. Ja. Das war intelligent. Ja. Und er starb dann relativ schnell am ersten Tag seiner Rente, starb er dann an Darmkrebs.
Tag seiner Rente?
Naja, er bekam die Rente gar nicht. Also mit 65 ist er gestorben, damit bekam man mit 65 die Rente. Das heißt, die Rentenversicherung hat sich auch in der DDR gefreut über den Tod meines Großvaters, weil sie nicht zahlen mussten. Die Großmutter musste noch rumrennen zu den Ämtern, um in der DDR sozusagen die Invaliden, wie nennt man das? Nein, Witwenrente einzuholen. Und ich habe dann mit meiner Mutter, die Fürsorgerin war, in dieser anderthalb Zimmerwohnung gelebt. Und Großmutter hat ganz schnell die Mauer zwischen den beiden Wohnungen wieder zugemauert, weil sie ihre Ruhe haben wollte. Und Also das war der eine Fehler des Großvaters. Diese Villa war eine kurze Geschichte, nur die war nur anderthalb Jahre. Aber sie war für mich prägend als Kind natürlich. Und da war noch irgendeine Geschichte. Im Handwagen hat mich die Großmutter, weil die Mutter hat bei der Geburt, meine Mutter hat bei der Geburt, als sie mich da sah, eine Kindsbettdepression bekommen. Also ich muss fürchterlich ausgesehen haben. Das ist sozusagen bei manchen Frauen so und eigentlich vielen. Und dann im Krankenhaus, als sie diese Depression therapiert bekam, bekam sie TBC und ist dann von den Verwandten in die Schweiz.
TBC ist eine Lungenkrankheit.
TBC ist Lungenkrankheit, Tuberkulose. Genau, und deswegen bin ich bei meinen Großeltern aufgewachsen, die dann keine glühenden Kommunisten waren, sondern sie waren einfach von dieser neuen Idee, eine Gesellschaft aufzubauen, die nicht nach...
Aber waren ja schon Sozialisten, oder? Also ich meine, deswegen sind sie ja auch nicht rübergegangen nach West-Berlin dann später. Also wir haben ihr Buch gelesen, Paul und ich, ihre Autobiografie, und da stand ja drin, dass viele Leute dann vor dem Mauerbau, der 1961 war, rübergegangen sind nach West-Berlin, aber ihre Großmutter und ihre Mutter sich geweigert haben.
Ja, saublöd.
Trotz westfälischer
Verwandtschaft. Ja, saublöd. Weil die beiden Frauen auch von dem Virus infiltriert waren, dass diese neue Gesellschaft würdig ist, dass man da mitarbeitet. Meine Mutter war Fürsorgerin und die Großmutter hat im Märkischen Museum gearbeitet. Und weil sie Sütterlin kannte, das ist diese altdeutsche Schrift, hat sie Fontane Tagebücher für die Wissenschaftler, die das nicht konnten, übertragen. Also die beiden Frauen waren von dem Virus, eine neue Gesellschaft mit aufbauen zu wollen. Aber es gab ja bis 1961 diese Mauer. Also es war
keine
offen.
Mauer, ja.
Man konnte hin und her. Großmutter ist in West-Berlin gewesen, hat Hausmusikabende gemacht. Ich bin mit meiner Mutter auch rüber, bis ich 16 war. Habe Filme gesehen im Gesundbrunnen. Also wir hatten nicht das Gefühl, in einer experimentellen Einschränkung als sozusagen Versuchskaninchen zu leben, was erst nach dem Mauerbau war.
Ja.
Und insofern haben sie einfach verpasst, zur rechten Zeit wegzugehen.
Ja.
Aber ich kann mir vorstellen, dass auch zwei Frauen, die eine nur Musikerin und die andere Handweberin, dass die sozusagen auch eine gewisse Angst hatten, in einer Marktwirtschaft ohne irgendwas leben zu können. Und deswegen haben sie sich lieber mit dem Bekannten begnügt.
Ja.
Und da bin ich reingeboren. Und als ich selber dann gemerkt habe, da war, also 16 weiß ich, dass meine Mutter blau an der Ostsee anlief. Das war im August 61, anlief am eines und sagt, jetzt können wir ja gar nicht mehr zu Tante Maja und jetzt können wir nicht mehr zu Onkel Hans und jetzt können wir nicht mehr. Schrecklich, also weil sie ja lungenkrank war, bekam sie keinen Sauerstoff. Also und ich als 16-Jähriger war ja voller Sturm und Drang und wollte wieder Mädchen kennenlernen und so. Also für mich war das nicht so wichtig, ob Kommunismus oder ich fand nur scheiße, dass ich nicht mehr ins Kino konnte und keine Mickey-Maus-Hefte mehr lesen.
Genau, aber das würde ich halt fragen, weil da habe ich mich auch gefragt, wie das halt ist als 16-Jähriger, wenn da plötzlich eine Mauer hochgezogen wird. Wir sind jetzt aus der Vorstellung rausgegangen, haben wir was Wichtiges vergessen, was alle wissen müssen, die sie nicht kennen. Paul und Paula haben wir gesagt, sehr wichtigster Till Schauspieler.
Till Eulenspiegel, können wir sagen.
Till Eulenspiegel, irgendwann sind sie, darüber reden wir auch noch.
Ja, genau, also den ganzen die zweiten Teil haben wir natürlich überhaupt noch nicht gesagt.
Nee, aber genau, die Ausbürgerung kam dann noch.
Achso, um abzuschließen, sozusagen eine Grundbiografie jetzt wollen wir machen. Ja.
Ich hätte den Abriss jetzt auch fertig gemacht.
Ja, bitte, ich habe unterbrochen.
Und es tut mir auch leid, wenn ich da kleine Fehler drin hatte, habe mich natürlich aber auch auf ihre Biografie, die Valerie ja gerade schon erwähnt hat, bezogen. Also Sozialismus und Villa stimmt beides, war aber vielleicht ein bisschen falsch von mir betont, wie sie das jetzt gerade nochmal richtig gerückt haben.
Ja. Gut vorbereitet. Eins setzen.
Eins minus. Haben Sie sich ja gewünscht.
Ja, genau. Ich habe gesagt, nicht, dass ich mit irgendwelchen Dödeln arbeiten muss, die Fragen stellen, die man normalerweise gar nicht zu stellen.
Genau, also wir waren bei Belmondo des Ostens und ihrer Popularität im Osten stehen geblieben, mitten in den 70er Jahren. Trotzdem waren sie aber unzufrieden mit dem Leben in der DDR, was sich immer mehr herauskristallisiert hat, dass letztlich 1982 die Ausbürgerung erfolgt ist. Sie sind dann in den Westen Berlins gegangen, erstmal ans Schiller-Theater, was aber auch nicht so richtig klasse war, und dann aber auch bald ans Fernsehen. Waren da unter anderem 3 Jahre Tatortkommissar, eine Institution, die ja wie kaum eine andere für das deutsche Fernsehen steht.
Ich sage immer gerne, dass ich 12 Tatorte gemacht habe. Das hört sich besser an als nur 3 Jahre. Weil ein Tatortkommissar sind eigentlich entweder lebenslänglich oder wie Tappert der Derrick war, bis er stirbt, macht man das. Oder Tatortkommissare machen so viel, dass sie dann ihr Geld zusammen haben für die Rentenversicherung, also möglichst 20 Jahre. Und ich habe nach 12 Tatorten abgebrochen, weil ich genug Geld hatte.
Sie haben aber sowieso sie merken sich Zahlen sehr gut, oder? Also so, sie wissen immer, wie viele Folgen es wo waren, wie oft sie irgendwo, also stand immer sehr detailliert auch im Buch, wie oft sie welche Rolle gespielt haben, wie viele Zuschauer das gesehen haben, wie viel sie da verdient haben. Spannend, dass sie sich das so merken, wo sie sich doch vorhin selbst attestiert haben, schon so alt zu sein angeblich.
Naja, so Dinge, die, sagen wir mal, den erfolgreichen Lebensweg markieren, die habe ich mir natürlich gemerkt. Die schweren Krankheiten und die Reinfälle habe ich verdrängt, natürlich, ist doch klar, um einfach die letzten Jahre noch nicht immer mit Konflikten leben zu müssen. Aber ich würde mal sagen, ich hatte viel Glück in meinem Leben. Und wo waren wir eigentlich gelandet? Ach so, 82 aus der DDR aus. Das war aber auch nicht, das hört sich so peng aus, lässt sich ausbürgern. Nein. Da ist sozusagen nicht nur das, wie sagt man so schön, die Langeweile in einem abgeschotteten Land gewesen, sondern da waren die Arbeitsbedingungen schlecht geworden. Also die Lebensbedingungen waren nicht schlecht, meine Lebensbedingungen, aber die Arbeitsbedingungen, die betrafen neben der Liebe zu meiner Frau und den Kindern, betraf das einen wesentlichen Teil meines Lebens.
Auf diesen Prozess müssen wir auch unbedingt nachher noch eingehen. Okay. Das ist auch ein ausführliches Kapitel quasi.
Okay. Ich bin ruhig.
Bitte in so einem Thema. Genau, ich bin ja eigentlich immer noch dabei, in kurzen Sätzen ihr Leben abzureißen. Das stelle ich von euch beiden unterbrochen, was ja auch voll gut ist. Genau. Letzter Satz noch zu Ihrer Karriere und Ihrer Biografie. Sie haben dann nach dem Tatortkommissar noch verschiedene Facetten des modernen Fernsehens kennengelernt und ausprobiert, waren zum Beispiel 2014 Teilnehmer des Dschungelcamps und sind seit 2018 Hauptdarsteller in der Netflix-Serie Dark. Und insofern ist das eine wahnsinnig spannende, breite Palette von TV- und Theaterengagements, die Sie hatten. Und wir sind sehr gespannt und freuen uns sehr, dass Sie hier sind.
Darf ich jetzt gleich wieder korrigieren?
Ach Mensch.
Also ja, tut mir leid. Aber ich habe mein ganzes Leben Theater gemacht, Fernsehen, Film, Hörspiele, Märchen, Lesungen und ich habe in Bad Segeberg den berühmten ehemaligen Winnetou-Darsteller Gojko Mitic erschießen dürfen, weil er nach 14 Jahren Schluss war.
Das habe ich gelesen und dann haben sie sich einen Riss zugezogen. Ich weiß gar nicht mehr, was sie sich gerissen haben, aber haben irgendwie 3 Wochen weitergespielt.
Ja, genau. Ich hatte dann, das Pferd hat sich irgendwie an einem Eisenträger eine Schrunde am Rücken jucken wollen und da ist mein Knie dazwischen gekommen und da ist es so angeschwollen, irgendwelche Flüssigkeit, nicht nur eine Bäckerzyste, sondern ganz angeschwollen. Und das hatte zur Folge, dass ich nach, ich weiß nicht, 4 Jahren dann ein neues Kniegelenk bekommen hat. Aber das sind sozusagen die kleinen Verlustgeschäfte, die in dem Beruf immer stattfinden. Also bei Sportlern genauso. Nur die Sportler verdienen mehr. Boris Becker und Frau Graf haben, ich weiß, 500 Millionen verdient. Ich habe vielleicht in meinem ganzen Leben immer so viel gehabt, dass ich meine Familie gut über die Runden bringen konnte und den Kindern nicht zur Last fallen muss, jetzt im Alter, wo ich dann bettle und sage, gib mir mal Geld, die Miete ist so hoch. Also das habe ich immer vorgehabt und das habe ich auch erreicht. Aber wie war die Frage?
Eigentlich eine Frage war noch gar nicht, ich war jetzt fertig mit der Vorstellung und Sie wollten das noch korrigieren, insofern, also, ja, dass Sie eben noch Hörspiel und Karl May gemacht haben.
Ja, und dann, ich meine, es ist natürlich sehr interessant, dass alle Journalisten mich immer befragen danach, wie sind Sie auf diesen wahnsinnigen Einfall gekommen, im Dschungelcamp mitzumachen. Und der kurze Weg ist der, dass man sagt, naja, die Kohle, auf die wollte ich nicht verzichten, aber das ist Quatsch. Ich wollte eigentlich in erster Linie meine Lust nach Abenteuer realisieren. Einmal wunderschön in Australien zu sein. Das hätte ich selber, weil ich geizig bin, mir nie gestattet. Also erster Klasse bis Brisbane nach Australien zu fliegen. Dann in den Dschungel mit dem Helikopter in den Dschungel abgeworfen zu werden. Nicht abgeworfen, aber abgesetzt. Und dann in einer Situation zu sein, wie bei Platoon oder bei Apokalypse Now, wirklich im Dschungel mit allem Getier, Schlangen, Spinnen, Ameisen und, was noch viel schlimmer war, die Leute, mit denen ich ja sonst in meinem Leben niemals zusammen bin, die musste ich ertragen. Das war schlimmer als das Ungetier in dem Dschungel. Also das heißt, das war eine gute Herausforderung für mich und ich habe Dschungel kennengelernt. Das ist ja kein Atelierraum, sondern das ist wirklich ein Raum, der zwar bevor wir hinkamen, nochmal gesäubert wurde von Ungetier und so, aber so, das ist Dschungelcamp und das andere war Winnetou. Und ich würde sofort irgendwie verrückte Sachen sofort machen, auch auf die Gefahr, dass ich dabei krepiere. Ja. Also das ist sozusagen mein Entwurf von meinem Leben. Obwohl mein Sohn auch so im Unterton, sie haben Dschungelcamp. Du machst Dschungelcamp, bist du wirklich so eine Kennasse? Genau, ja, also ich meine, ja.
Sie waren gut. 2014 da.
Ja.
Für alle, die es nicht gesehen haben.
Seit 6 Jahre her.
Ja, genau. Es läuft immer noch, glaube ich. Ich habe es seitdem auch irgendwie gar nicht mehr gesehen.
Ich habe es auch nie gesehen vorher.
Ja, danach. Ich will jetzt, also genau, man könnte ewig über Dschungelcamp natürlich genau. reden, aber wir wollen mal ganz kurz auf die DDR schauen.
Das Gute ist, wir wollen heute eigentlich gar nicht über Dschungelcamp reden, ich wollte es nur erwähnen, weil die meisten Leute sie möglicherweise von unseren Hörern daher kennen, deswegen wollte ich es nicht verschweigen, aber das soll gar nicht unser Thema sein.
Ich geniere mich dafür auch überhaupt nicht. Das war zum ersten Mal, wo wieder wie nach Paul und Paula gesamtdeutsch die Leute mich auf den Flughäfen ansprechen, wo der Müllträger sagt, toll, du hättest Larissa eine Ohrfeige geben müssen, und wo der andere sagt, Mann, wie haben Sie das ertragen?
Ja, Larissa war die Kandidatin von einmal Germany's Next Topmodel und Austria's Next Topmodel.
Oh Gott, was weißt du denn da?
Herr Glatz, was mir nämlich aufgefallen ist in der Recherche, ich habe damals in einer Online-Redaktion gearbeitet und habe das live getickert. Ne? Also ich saß da und habe mir das angeschaut und musste live lustige Sachen dazu schreiben.
Ja.
Und das war aber gar nicht so leicht, weil RTL dieses ganze Format ja selbst schon so aufs Korn nimmt, dass man sich sozusagen gar nicht nochmal zusätzlich darüber lustig machen kann.
Ja, ja.
Aber auf jeden Fall ist mir das alles wieder eingefallen mit Ihnen und Larissa.
Aber das sollen Sie nicht lustig machen. Also der gestorbene Wilms, der Journalist nicht Frankfurter Allgemeine, sondern von der...
Roger Wilmsen.
Ja, Wilmsen.
Ja, aber das ist ja nicht von der Frankfurter Allgemeine. Oder meinen Sie jetzt den Schirmacher?
Nein, nicht Schirmacher, sondern Wilmsen, der gestorben ist an Krebs. So, der hatte eine Hymne auf unsere Geschichte. Larissa, die wahnsinnige, verrückte Genie, und Glatzeder, die beiden, wie die da aufeinander getroffen sind, das ist überhaupt das Medienereignis. Und so haben es die Zuschauer auch empfunden. Und ich selber habe es nicht so empfunden, weil ich immer ein bisschen gelitten habe unter dieser Larissa, weil sie auf der einen
Videos,
Seite verrückt war und auf der anderen Seite genial war.
Ja.
Also die hatte dieses Format total in der Hand und auch gesteuert. Ja.
Aber jetzt lass uns nicht mehr über Larissa reden, sondern...
Genau, also für alle, die das interessiert, die können sich bei YouTube noch Aufreger von Winnie Wut oder Wut Winnie anschauen. Vielleicht reden wir nachher nochmal drüber. Wir wollen Michael begeistern nochmal.
Ich habe zu viel Ostfragen noch.
Ja, können wir die intelligenteren Fragen jetzt
bitte. Ja, wir werden jetzt wieder ein bisschen bildungsbürgerlich oder Sie waren ein Star in der DDR, so haben wir sie gerade vorgestellt. Haben Sie sich denn eigentlich als Star auch gefühlt?
Also weder habe ich mich als Star gefühlt, noch habe ich eben gesagt, dass ich ein Star bin.
Wir haben das gesagt.
Wer?
Wir.
Ja, eben, ich nicht. Aber ich hatte natürlich nach diesen Filmen, die ich da gemacht habe, das Gefühl, dass mich viele Leute sozusagen kannten und 99% der Leute mir wohlgesinnt war und das Leben einfacher wurde dadurch. Das war mir schon klar und das habe ich angenehm genossen. Im Nachhinein war ich eigentlich traurig, dass ich es nicht noch mehr genossen habe. Das sagen ja viele, auch Rockmusiker, dass sie sagen, sie haben so viel Arbeit gehabt, dass sie gar nichts genießen konnten. Das heißt, ich habe es also nicht so genossen, wie ich es eigentlich im Nachhinein mir gewünscht hätte. Aber ich habe schon gewusst, dass ich sozusagen durch die Erfolge, die ja nicht nur meinem handwerklichen Können geschuldet waren oder die daraus kamen, sondern dass ich das Zeitgefühl getroffen habe, dass unsere Filme das Zeitgefühl getroffen haben und dass ich einfach wahnsinniges Glück hatte und dadurch sozusagen eine Karte bekam, um mein Leben einfach und mein Handwerk einfacher zu gestalten. Ja.
Wenn Sie jetzt unsere sagen, unsere Filme, wen meinen Sie damit?
Naja, ich meine die Filme, die ich bis 1982 in der DDR gemacht habe, die dann kommenden Filme.
Was ich mich gefragt habe, Star sein, ja? Also Star ist ja sozusagen eigentlich auch so ein Begriff des Klassenfeindes. Und es war ja im Arbeiterstaat, waren ja eigentlich alle gleich. Also gab es denn so eine Privilegierung von Prominenten, irgendwie, wie man sich das heute vorstellt.
Ja klar, es gab jemanden von Ardenne, der am Weißen Hirsch eine riesige schlossähnliche Villa hatte und der ein unbegrenztes Konto hatte. Es gab Herrn Weißflog, einen Skispringer. Es gab Katharina Witt. Das waren sozusagen Könige oder Grafen, die sozusagen auch im Sozialismus natürlich oder Henry Maske, die im Sozialismus was ganz Besonderes waren. Also es gab die Fürsten, das waren die Parteifunktionäre in den einzelnen Bezirken, und dann gab es Sportler und Künstler, die auch Privilegien hatten und die sozusagen in der Gesellschaft, ja, wie Till Eulenspiegel, entweder drangsaliert haben oder wie Christa Wolf den Sozialismus bis zu einem gewissen Punkt bebildert haben, nicht?
Aber warum weisen Sie dann für sich den Star-Begriff zurück? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Naja, weil Star-Begriff ist sozusagen, wenn man jetzt 3x20.000 Leute am Elbufer mit einem alten Sänger, wenn der, dann ist das ein Star. Roland Kaiser ist ein Star, weil er für Veranstalter die sichere Börse ist. Also der kommt dahin und 20.000 Leute. Ich habe mit Kundschafter des Friedens 2.000 Leute da
Kinofilm
gehabt.
Kinofilm jetzt gerade erschienen, Kinofilm, genau, oder
vor zwei Jahren. Und da habe ich dem Veranstalter gesagt, toll, 2.000. Was, sagt er, toll? Roland Kaiser kommt übermorgen und drei Tage und jeweils 20.000. Das. Und dann sage ich mir manchmal, das ist ein Star. Das ist ein Star, sozusagen ein Star in kapitalistischer Marktwirtschaft, ist der, der viele, viele, wie Grönemeyer, Leute zieht und Stadien von einer halben Million.
Aber nochmal, ihre Popularität war schon so groß, vielleicht kann man das darauf, auf den Begriff bringen.
Ich würde sagen,
bringen,
dann populär.
Dass also sie eigentlich fast populär. Jeder auf der Straße erkannt hat.
Ja, nicht jeder, aber die Kurzsichtigen oder Blinden nicht, aber viele, die sehen konnten, haben schon gewusst. So, aber es ist in der Zeit, es sind ja viele tolle Leute gewesen, und da mein Beruf natürlich mit Öffentlichkeit zu tun hat, es gibt aber auch Wissenschaftler, die grandiose Werke in der Zeit und nur in Wissenschaftskreisen Stars oder wie sagen wir mal, bekannt waren. Ich würde sagen, ich war als Schauspieler in dem Bereich, war ich neben oder hinter Manfred Krug und Müller-Stahl, war ich wahrscheinlich der bekannteste.
Waren Sie gerne prominent oder Star in der DDR, oder wären Sie es lieber in Westdeutschland damals gewesen?
Nein, natürlich war ich gerne, weil zu dem Zeitpunkt, als ich diese wahnsinnigen Begegnungen mit tollen Regisseuren und Kollegen hatte in den Filmen, die ich machen konnte, mir gar nichts anderes vorstellen konnte. Ja. Und ich habe sozusagen Kritiken lesen müssen, wo steht, er hatte große Erfolge in der DDR gehabt, aber er konnte im Westen das nicht fortsetzen. Das schmerzt natürlich, aber das ist die Realität. Natürlich habe ich zwar bis heute die ganze Welt bereisen können mit den Fernsehfilmen und Kinofilmen und so, aber es ist niemals mehr sozusagen das Glück gewesen, auf den Punkt, das Zeitgefühl getroffen zu haben. Ja. Weil ich mache meinen Beruf natürlich, versuche ihn immer so gut zu machen, wie ich handwerklich dazu in der Lage bin. Aber nicht nur, dass ich jetzt sage, jetzt bin ich alt, jetzt bin ich nicht mehr in der Lage. Doch, doch, wenn ich die richtigen Rollen kriege, dann bin ich auch in der Lage, mein Handwerk immer noch gut zu machen. Aber damals kam alles zusammen. Da kam Jugendlichkeit zusammen, da kamen tolle Partner wie Angelika Domröse dazu.
Die Paula in Paul und Paula.
Die Paula in Paul und Paula spielte. Und da hatte ich also Regisseure, Autoren wie Plensdorf oder Caro als Regisseur und Rainer Simon, die... Wir haben als Gemeinschaft gearbeitet. Ich hatte niemals den Gedanken, jetzt müsste ich weggehen, nur um im Westen zu sein. Völliger Blödsinn, sondern ich war total erfüllt von der Möglichkeit, mich als Schauspieler, was ich gelernt hatte an der Filmhochschule in Babelsberg, mich als Schauspieler zu realisieren, ja.
Lassen Sie uns über das Zeitgefühl gleich sprechen. Ich finde es total spannend, warum Sie ausgerechnet das getroffen haben in den 70er Jahren. Mich würde aber vorher noch, ich muss da noch mal kurz drauf rumreiten, auf diesem Starbegriff. Haben Sie denn ein glamouröses Leben geführt, so wie man sich das heute landläufig von Stars vorstellt?
Ja, toll glamourös. Und zwar habe ich in einer anderthalb Zimmerwohnung mit Außentoilette mein erstes Kind hat meine Frau zur Welt gebracht. Die Waschmaschine stand hinten im Garagenhof und eine lange Leine war aus unserem Fenster bis dahin. Wir hatten kein Bad, wir hatten Öfen, die ich mit Kohlen bestücken musste, und wo ich auf dem Balkon, weil ich ja oft gedreht habe und viel im Theater war, habe ich dann zentnerweise auf dem Balkon die Kohlen gestapelt, damit meine Frau nur noch den kurzen Weg von 5 Metern hatte bis zu dem Ofen, und dann anderthalb Zimmer ohne Bad. Ich hatte dann in die schmale Küche ein 80 Liter Boiler, Elektro-Warmwasserboiler an die Wand gehängt, und in die schmale Küche, die wirklich nur 2 Meter breit war und 4 Meter lang, habe ich eine Badewanne reingemacht. gemacht. Und die Windeln haben wir ausgewaschen unter kaltem Wasser, dass die Kacke ablief, und haben sie dann in einem emaillierten Topf gekocht und dann in eine Schleuder gemacht, wo ich mich raufsetzen musste und wo ich durch den ganzen durch die ganze Küche, die ich mit Linoleum ausgelegt hat, schwamm die Küche dann, und so haben wir Wäsche gemacht. Das ist die privilegierte Geschichte. Das war schon privilegiert, weil wir hatten eine Wohnung. Wir mussten nicht bei den Eltern wohnen, sondern nicht bei der Mutter oder wie und so. Und dann habe ich durch meine Popularität eine Wohnung bekommen. Und wunderbar, später wohnte da Christa Wolf, die berühmte Autorin, drin, als ich die DDR verlassen habe, am Amalienpark in Pankow, in einem wunderschönen Wohnensemble.
Aber wieso war denn das so? Also gab es, hatten Sie dann zu wenig Geld verdient als Schauspieler, oder gab es zu wenig Wohnungen? Also kann man sich ja sozusagen heute nicht mehr vorstellen, dass ein berühmter Schauspieler, also das ganze Land kennt, in einer anderthalb Zimmerwohnung wohnt, sondern heutzutage wäre es ja so, dass selbst wenn man beginnt in so zu Schauspielern und in so einer Wohnung wohnt, dann könnte man einmal schnipsen geführt und könnte man sagen, hallo, Wohnungsmarkt, hier bin ich, nimm mich.
Ist auch heute nicht so schwer, weil die meisten interessanten Filme, ich bin ja mit in der Filmakademie, wir haben gerade jetzt abgestimmt darüber wieder, welche Filme aus den 120 Filmen, die im letzten Jahr, oder 150 Filme, die produziert werden, die sind meist Low-Budget-Filme. Mhm. Das heißt, ein Schauspieler, der selbst damit erfolgreich war, hat nicht so viel Geld verdient wie ein Rocksänger, der möglicherweise eingeschlagen ist und 6 Millionen CDs verkauft hat, wie Herr Wendler, sagen wir mal so, hier dieser Schlager.
Der mit ihrem Dschungelcamper. Aber genau, also lag es dann am fehlenden Geld oder an den fehlenden Wohnungen oder an was anderem, dass Sie als berühmter landesweit berühmter Schauspieler in dieser anderthalb Zimmerwohnung lebten?
Nein, es war damals was anderes wichtig. Es war die Nähe mit meiner Frau, die möglich war, auch in einer anderthalb Zimmer Wohnung zu leben. Es war mein Beruf als zweite Liebe wichtig. Ich war jeden Abend auf der Bühne im Theater, an der Volksbühne, und ich habe ganz viele Gastspiele durch ganz Westeuropa und so gemacht, was auch schon ein Privileg zu der damaligen Zeit war. Und parallel dazu hatten wir kein Auto, wir hatten kein Telefon, wir hatten keine Badestube, wir hatten keine normale Toilette in der Wohnung. Das spielt keine Rolle, weil ich hatte das Gefühl, dass das alles nebensächlich ist. Nebensächlich. Und irgendwann, als ich dann diese Nebensächlichkeiten des Luxus begriffen habe, weil ich ruhiger und sozusagen kontinuierlicher nicht mehr im Aufstieg war, sondern sozusagen meine Position halbwegs halten musste, da habe ich dann schon sehr intensiv versucht, meine Wohnverhältnisse zu verbessern. Mhm. Und das ist mir dann auch gelungen. Ich bekam ein Telefon, ich bekam eine Wohnung, wo ich Außenwandheizer, damit meine Frau nicht, wenn ich unterwegs war, Kohlen schleppen musste oder ich zu viel Kohlen schleppen, habe ich also Gas-Außenwandheizer eingebaut. Das musste ich selber auch machen.
Ja, wieso das eigentlich? Ja, also das hat mir ja auch schon angesprochen.
Ja, weil das war Mangelwirtschaft. DDR war Mangelwirtschaft, da konnte man nicht schnipsen und sagen, also ich hatte auch nie so viel Geld. Ja, weil auch in der DDR wie heute die Filmwirtschaft nicht sozusagen die Millionen-Schatztruhe war, wo man sich bedienen konnte, sondern bekam ganz wenig Geld für so eine Rolle. Das war die Popularität, ich würde sie eher Popularität nennen, kostbarer.
Wie viel Geld war es denn? So ungefähr,
über Geld habe ich noch nie geredet, rede ich auch in diesem Falle nicht.
Steht doch in Ihrem Buch ständig, die Gagen.
Ja, die Gagen stehen in Ihrem Buch.
Gar nicht.
Ja. Doch.
Nein. Aber ist ja auch egal.
Okay. Nein, ist gar nicht egal. Also minimal, das ist also weniger als eine Waschmaschine oder ein Fernseher kostete. Ja, such mal bitte.
Ich glaube, geschrieben irgendwie in was? acht Wochen konnten Sie neben Ihrem Schauspielstudium Sie 160 oder Mark oder so gewohnt haben.
Ja, da konnte ich 70 DDR-Mark verdienen. Wenn ich die Nacht über bei dem Film Karl Liebknecht als Kleindarsteller gearbeitet habe, konnte ich mein Stipendium von 190 aufbessern mit 70 DDR-Mark.
Genau, weil ich habe mich nur...
Also das war minimal, das war ein Fernseher, weil die ganzen 8 Wochen drehen, ein Fernseher, den man damals, ein Fahrfernseher, den ich gar nicht wollte.
Genau, ich habe mich nämlich nur gefragt, also wir müssen ja nicht über konkrete Zahlen reden, aber ob sozusagen Schauspieler, Schauspielerinnen eigentlich halt gut verdient haben im Vergleich oder so viel wie andere.
Aber ich war schon, also Manfred Kuck und Müller-Stahl haben gut verdient.
Ja.
Die haben aber auch sehr aufgefächert ihre ja, künstlerisches Dasein, in dem Krug zum Beispiel ganz viele Schallplatten gemacht hat, Rockmusik gemacht hat, und Müller-Stahl ist mit der Geige umhergezogen und hat literarische Programme gemacht. Die, also die haben schon sehr, sehr viel verdient, sehr gut verdient. Ich war die nächste Generation, also ich war ja 10 Jahre jünger als die und bin später da reingekommen, und da hat man schon sozusagen nicht mehr gut bezahlt. Nein, nein, würde ich nicht sagen. Also ich bin aber immer hingekommen. Also, und als ich diese kaputte Villa dann irgendwann entdeckt hatte, dann hat mir Angelika Domröse, meine Kollegin, die Schauspielerin, 8000 DDR-Mark gegeben. Die Eltern meiner Frau haben mir, meine Mutter hätte ich gar nicht fragen brauchen, weil die hatte kein Geld. Also da haben wir dann, um überhaupt diese Ruine kaufen zu können, ein bisschen Geld von denen bekommen, ja.
Aber wir wollten ja auch gar nicht unbedingt jetzt in so eine
Zahlendiskussion.
Nein, nein, ich meine,
das genau, warum mich das halt interessiert ist, weil wir hatten hier auch schon mal eine Lehrerin sitzen, und die hat uns halt erzählt, dass in der DDR es so war, dass Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen halt eigentlich nicht mehr verdient haben als Handwerker oder und Handwerkerin, sondern dass die sogar mehr verdient haben, weil es war ja sozusagen, es war ja der Arbeiterstaat so, und deswegen haben Handwerker so mit am meisten verdient. Und da hatte mich jetzt sozusagen im Vergleich interessiert, wir müssen nicht über konkrete Zahlen reden, aber im Vergleich interessiert, wo da Schauspieler angesiedelt sind, weil es ja sozusagen zumindest die Megastars ja heute so einfach mehr verdienen als Handwerker.
Ja, ja,
so.
Aber es ist früher so gewesen, dass in der DDR, da es ja keine Marktwirtschaft war, die Kneipiers richtig gut verdienten, die Schlossermeister, der einen Baumarkt hatte, derjenige, weil alles das, wenn der Mangel verwaltet wird, und das war in der DDR so, die haben alle toll verdient, weil es Bückware war. Der Fleischermeister hat die Schweinelände nur unterm unterm Ladentisch gegeben, gegen irgendwie einen Autoreifen, einen neuen, weil es weder Autoreifen noch das gab. So, und deswegen waren auch Schauspieler zwar populär, und das hat ein bisschen geholfen, um eine Gasaußenwandheizung zu bekommen, aber die musste ich dann auch bezahlen, und ich hatte immer wenig Geld. Ja, und ich habe dann irgendwann ein altes Auto bekommen, und ich habe dann irgendwann auch einen Telefonanschluss. Da stellte sich im Nachhinein heraus, dass die Staatssicherheit das gerne wollte, dass ich einen Telefonanschluss hatte.
Weil man sie dann besser abhören konnte. Genau. Ja. Aber genau, es hat ja wohl schon auch was mit dem System zu tun, in dem sie Star gewesen sind. Weil ich habe zum Beispiel auch in der Vorbereitung gelesen, dass das Starwesen in der DDR eigentlich verpönt war. Dass man jetzt nicht so eine Art, es gab zum Beispiel, gab es eine Yellow Press? Also sowas, oder Home Stories, wo sie interviewt und auch vermarktet worden sind, oder gab es das Ganze eigentlich nicht?
Ja, ja, es gab ein Filmspiegel, der bespiegelte sozusagen alle Produktionen, die immer rauskamen, und auch suchten sich Stars aus. Also es gab keine Bravo.
Filmspiegel ist ein Magazin.
Das Filmspiegel war sozusagen eine Zeitung, eine Filmzeitung, die ein bisschen größer war und so. Und dann gab es die NN, so eine, ja, journalistisch, aber höherwertig als Bunte und so, oder heute irgendwie diese Frauenzeitschriften, wo Rätsel, Kochrezepte und sowas ist, ja. Das gab es in der DDR nicht so sehr. Es gab Sibylle dann auch so, und es gab das Magazin, das war so ein kleines Ding. Und da haben einige Journalisten, und da habe ich auch profitiert davon, und zwar Rosemarie Rehan und Renate Holland-Moritz und Günter Linke und seine Frau, die haben über ein Jahrzehnt mich verfolgt und immer meine Arbeiten beschrieben und auch bebildert. So. Und das war in der DDR, da es eben nicht so viele Zeitungen gab, die so nicht Klatsch und Tratsch, aber die sozusagen über diesen Bereich der Filmindustrie berichtet haben und auch Theater. Ich habe ja viel Theater gemacht parallel dazu, bis zum letzten Tag eigentlich, die ich in der DDR war. Und eigentlich bin ich ja nur 10 Jahre im Geschäft gewesen. Also ich habe eigentlich meinen ersten Film 71 gemacht, Zeit der Störche, bin 71 an die Volksbühne in Ostberlin gekommen und bin 1982 mit dem letzten Film und dem letzten Theater rausgegangen. Also im Sommer in den Theaterferien bin ich zum Schillertheater gegangen. Ja.
Haben Sie denn Fernsehshows besucht? Gab es denn sowas? Will noch diese Celebrity in der DDR mir noch ein bisschen vorstellen, wie das ausgesehen hat?
Ja, so Kesselbunte, sowas habe ich nie mitgemacht. Also da gehörte ich nicht dazu im Fernsehen.
Warum nicht?
Ich habe sowieso wenig Fernsehen. Nur weil ich nicht dazu. Es gab mal so eine Sendung, da habe ich einen Clown gespielt. Und zwar war es irgendwie Prominente im Zirkus. Mhm. Und da haben die mich mal angesprochen, ob ich da im Fernsehen da mitmache. Das ist so wie in
Vorläufer zum Dschungelcamp.
Ja, in Monaco. Also das war sozusagen Dschungelcamp, genau. Und da habe ich eine Nummer als Clown gemacht mit einer Leiter, der umfällt. Und da habe ich, erinnere ich mich heute noch, da habe ich immer oh Gott gesagt. Und da kam dann der Produzent zu mir und sagte, hören Sie endlich auf, im Sozialismus immer oh Gott zu reden.
Nein.
Ja, wirklich? Ja, ist also unvorstellbar. Deswegen habe ich es mir gemerkt. Ja. Also du wurdest selbst in einer komischen Nummer darauf hingewiesen, dass wir Sieg des Sozialismus vor Augen haben und nicht oh Gott.
Gab es denn dann so Klatsch- und Tratsch-Zeitung eigentlich? Weil es war ja schon so, dass viel Kultur und alle Medien unter der Überschrift des der sozialistischen Erziehung so ein bisschen stehen sollten, oder? Und
also ja, es gab und Neue Klatsch. Berliner Illustrierte und es gab natürlich auch so eine Zeitung, okay, die von den Leuten gerne, aber das war ein bisschen höherwertig als diese ganzen Wurschblätter, die, wie sie ich sie immer bezeichne, und wenn ich beim Zahnarzt oder beim Urologen bin wegen der Prostata, dann blätter ich die Zeitungen auch durch. Ja. Und wundere mich, was sie da immer dann herausfinden, ja, welche Beschwerden die Prominenten haben und welche Liebesbeziehungen und so. Interessiert mich überhaupt nicht, komisch.
Was war höherwertig dann damals an den Klatsch-Zeitungen?
Das Magazin, das war so eine Satire-Zeitung.
Ach so, ich dachte, Sie meinen höherwertige Illustrierte. Also das ist Klatsch und Tratsch.
Oder NBI, Neue Berliner Illustrierte, gab es so. Das war, ja, aber das war eine Mischung aus allem, also Feuilleton. Ja, da waren auch ernstzunehmende Berichte drin. Ja. Und es wurde in der DDR nie sozusagen, es war auch eine taktische Tendenz, keine Stars so in die Superlative zu entlassen oder zu bebildern. Weil auch kein Geschäft damit verbunden ist. Also wenn ein Musikverlag Justin Bieber in allen Medien vermarktet, das ist ja eine Strategie. Das ist ja sozusagen, das ist nicht, weil Justin Bieber so gut ist oder weil Herr Wendler so gut ist, sondern dahinter ist eine Verlagsgruppe, die einen ein Label hat und mit dem wollen sie Geld verdienen. Also das heißt, man bedient alles und ist traurig, wenn die Radiostationen diese Songs nicht spielen. Nicht?
Ja, und sie waren auch kapitalistisch verwertbar, ne? Indem man Werbung machen kann, haben Stars auch einen Mehrwert im kapitalistischen System, dass sie halt für Coca-Cola oder sowas Werbung machen und dadurch auch gleich.
Genau, da es in der DDR kein Produkt gab, was man hätte bewerben können, oder weil man ja gar keine Produkte so viele für 17 Millionen Leute hatte, deswegen hat man davon Abstand genommen, sie noch zu bewerben.
Ja, ja, aber es gab doch Werbung auch, oder? In der DDR?
Ja, aber das war nur ein Witz, war das, um die Leute vom Westfernsehen abzuhalten.
Ja, also ich erinnere mich, dass wir hatten mal so eine Verkäuferin hier sitzen und da haben wir uns vorher so Konsumwerbung angeschaut, aber ich überlege gerade, da war halt
die Jingles, ne?
Entschuldigung. Die Jingles, ich erinnere mich an die Jingles so von Konsum, aber da war eben jetzt kein Prominenter dabei, ne? Also haben Sie Werbung irgendwie gemacht?
Zu
gar nicht.
Zu DDR-Zeiten überhaupt nicht.
Das gab es gar nicht.
Heute mache ich gerne Werbung. Können wir auch mal Werbung machen zusammen? Also für Milka zum Beispiel. Gestern habe ich in einem Tonstudio gesessen und habe für den Zoo Leipzig Werbung gemacht, also Radiowerbung.
Und Sie waren auch Model, habe ich gelesen, nach der Wende, ne?
Ganz wunderschön. Habe ich heute gedacht, heute früh. Ja, für einen Milliardenkonzern Windsor habe ich eine neue Produktreihe Candysmann platzieren wollen. Das hatte Windsor gekauft von 5 Münchner Designern, Candysmann, für 1 Million. Und nachdem ich die Werbung gemacht habe, haben sie das zurückgekauft für 1 Euro von dem großen Konzern, weil das nicht angekommen ist. Und Windsor eigentlich für spießige Leute Werbung macht. Für Frauen sollte Closekraft auch, da hat die Faithful Werbung gemacht dafür. Und das hat alles nicht geklappt, aber ich habe dadurch die Möglichkeit gehabt, in London, in Paris, in Amsterdam, überall in Wien als Model fotografiert zu werden. Da waren wir dann in Wien zum Beispiel in einem Puff, haben wir im Moulin Rouge, haben wir da sozusagen das Ambiente genutzt.
Ja.
Ich habe auch Autogrammkarten mit, da sieht man das in dem Puff. Und da haben wir
jetzt Autogrammkarten.
Können wir mal sehen?
Ja, 14 Stunden haben wir da gearbeitet und dann waren wir fertig, erschossen und der Puffvater hat mir dann gegeben einen Whisky, weil ich gesagt habe, jetzt brauche ich einen Whisky. Und da hat er mir den gegeben und da schrie der Fotograf auf, alles auspacken wieder nochmal. Jetzt hat der Glatzeder den gelösten Gesichtsausdruck. Und dann haben wir das innerhalb von zwei Stunden nochmal. Und das ist durch die ganze Welt, durch alle Modezeit, durch die Vogue und so. Das haben wir in London gemacht auf einer Militärwelt. Haben Sie
extra mitgebracht oder tragen Sie das immer her?
Immer bei mir, wenn, weil
wirklich?
Ich mache ja keine Selfies.
Ja, und aber Sie müssen nachher noch mit uns ein Selfie machen.
Nein, gar nicht, überhaupt.
Ich kriege Sie gar nicht überzeugt.
Nein, ich sehe aus wie ein Schrumpfkopf.
Das ist nicht Audiokommentar, das ist nicht wahr.
Ja, okay.
Ich habe hier sehr elegante Karten in die Hand gedrückt bekommen mit Herrn Glatzeder in schwarz-weiß. Sieht gut aus, oder?
Was sagst du? Ja, und man sieht den Puff nur sozusagen als Dekoration. Da hat sich sozusagen der Fotograf gespart, irgendwie einen Raum zu gestalten. Er hatte ihn original da.
Gab es denn Pups in der DDR?
Also einen Augenblick. Die Popularität mir dazu verholfen hat, dass mich die Frauen alle toll fanden.
Hä, wie bitte? Was?
Nein. Ich glaube, in der DDR gab es gar keinen Puff. Nee. Das hat mich aber auch nicht interessiert. Auch in West-Berlin, als die Grenze aufgemacht wurde, sind ja alle erstmal zu Beate Uhse gefahren.
Das habe ich auch neulich gehört, dass irgendwie dann in so 1989 so es ist, Pop-Up-Stores, also so überall in der ehemaligen DDR so Mini-Sex-Shops
aufgemacht. Ja, das auch, aber die Ost-Berliner oder Ost-Berliner, sagen wir jetzt mal, weil ich das weiß, sind nach West-Berlin und zu Beate Uhse am Bahnhof zugegangen. Heute, und da waren die Geschäfte dann leer. Also Beate Uhse konnte nachproduzieren wie nichts.
Ja. Nochmal ganz kurz zu diesem...
Guck mal, sie versucht wieder ernsthaft.
Ja, ich versuche es.
Jetzt mal eine ernste Frage.
Okay. Weil ich es wirklich super spannend finde mit diesem Werbeaspekt. Also weil man sich das ja heutzutage, und Sie sagten vorhin, man konnte ja damit irgendwie gar kein Geschäft machen, so nach dem Motto, damit Schauspieler zu sein. Also so wie ich das verstanden habe. Also es ist ja heutzutage eben ganz selbstverständlich, wenn Leute...
Was wollen Sie jetzt wissen?
Ich will wissen, wie ich mir das halt vorstellen kann, wenn Sie halt
keine
einmal
Werbung
so einen berühmten...
Machen können.
Nee, wenn Sie halt sozusagen so einen berühmten Film gemacht haben. Was passiert denn daneben noch? Also heutzutage gibt es ja Social Media, heutzutage
PR.
Gibt es, genau, PR, heutzutage gibt es einen Agenten, hatten Sie einen Agenten?
Okay. DDR gab es keine Agenten. Da gab es sozusagen ein Filmstudio, da ich da studiert habe nebenbei und schon als Komparse gearbeitet habe, kannten sie mich natürlich.
In Babelsberg, ne?
In Babelsberg, Potsdam-Babelsberg. Und es gab in der DDR, würde ich sagen, eine Handvoll interessanter grandioser Regisseure, wie es Polanski in Polen gab, Andrzej Wajda oder in der Tschechoslowakei Feuerwehrball von Miloš Forman. So, da gab es in der DDR, da gab es Heiner Caro, Rainer Simon, da gab es Siegfried Kühn, da gab es Konrad Wolf und dann war schon zu Ende. So, und mit diesen Leuten, wenn man mit einem von denen gearbeitet hat, hatte man die Aufmerksamkeit der anderen. Das heißt, man musste keinen Agenten haben, sondern es hat sich sozusagen verselbstständigt, weil ja natürlich auch in der DDR die Regisseure viel Publikum haben wollten. Nicht umsonst hat Gojko Mittic, ich glaube, 14 Mal Winnetou gespielt, weil die zu den Sommerfilmtagen natürlich alle ins Kino rannten. Weil auch in der DDR man natürlich ein Produkt hergestellt hat und jetzt wollte man daran verdienen, dass Zuschauer sich das ansehen und Kino Karte kaufen. Und so war es bei mir auch und so funktioniert das Geschäft auch heute in der Marktwirtschaft. Wenn du einen Film erfolgreich gebracht hast, wie jetzt Berlin Alexanderplatz mit dem schwarzhäutigen Schauspieler, der grandios war, von Döblin ist das die Grundlage, dann ist der sozusagen im Geschäft. Das heißt, dann ist seine Arbeit, mal davon ausgehend, dass er seinen Beruf kann, dann kann er ganz viele Filme in der nächsten Zeit machen. Und dann ist das für ihn auch lukrativ, weil er dann vielleicht auch mal eine Fernsehrolle, man verdient in Deutschland eben mehr am Fernsehen als beim Film, weil die meisten Filme, die gemacht werden, unterfinanziert sind. Also da kommt der Regisseur, mach doch hier bitte mal mein Projekt mit, aber ich habe kein Geld. So. Und in der DDR war das nicht so. In der DDR ging es um den, sagen wir auch um viel Publikum, aber nicht darum, dass du toll bezahlt wurdest. Ich hatte sogar das Glück und das hat sich dann daraus auch ergeben, dass ich bei diesem Filmstudio wie in Hollywood einen Vertrag eigentlich auf Lebenszeit gehabt habe, was nur 12 Schauspieler hatten.
Bei der DEFA, ja.
Bei der DEFA.
Vielleicht müssen wir ganz kurz mal erklären, weil das Wort schon zum dritten Mal fällt. Was DEFA. Ist die DEFA eigentlich?
Ja, DEFA, Deutsche Filmaktiengesellschaft. Das war die Nachfolgeorganisation auf demokratische Art und Weise nach der UFA, Union Film AG in Babelsberg. Die UFA, glaube ich, hieß die. Mhm, ja, ja, glaube ich, ja. Und da wurde in den 20er Jahren Filme und dann in den 40er Jahren Durchhaltefilme gemacht. Und wir als Studenten hatten das Glück in einer Villa, weil drumherum um die Studios sich die berühmten Schauspieler und Schauspielerinnen Villen gebaut haben, schlossähnliche Villen. Und als ich da studiert habe, hatte die Hochschule diese Villen zur Verfügung gestellt bekommen, weil sie alle nach West-Berlin abgehauen waren. Ich habe 65 angefangen, 61 waren die letzten westdeutschen oder letzten Superstars weggegangen, weil sie natürlich nicht eingesperrt werden wollten. Und in einer dieser Villen von dem Richard Tauber, einem Operettenstar der 20er und 30er und 40er Jahre, haben wir 20 Studenten, Mädchen und Jungs, also hervorragend, haben wir da 4 Jahre lang gewohnt. Ja. Und man musste sich von der unteren Etage mit 4 Leuten in einem Zimmer sich teilen. Und je höher man in dem Semester stieg, konnte man oben alleine in der Dachwohnung dann auf einmal wohnen.
Ja. Und die DEFA und Babelsberg waren dann quasi so das Hollywood der DDR, oder wie hat man sich das vorzustellen? Also die Filmbranche, die Filmproduktion wurde komplett dort von aus organisiert.
Ja, okay, das war, also Babelsberg war auch wie in ganz Westeuropa die Nouvelle Vague. Also man hat versucht, nicht mehr nur im Studio zu drehen, sondern man wollte auch rausgehen. Also man hat dokumentarisch angehauchte Filme gemacht oder dokumentarische Erzählgeschichten erfunden. Also das heißt, es wurden keine Super wie Ernst Thälmann, Sohn seiner Klasse gemacht und Karl Liebknecht, sondern oder Bauernkriegs Thomas Münzer, sondern es wurden Filme gemacht, die nur noch wie Zeit der Störche die Liebesbeziehung zwischen zwei Menschen zeigte, zwischen Angelika und mir bei Paul und Paula, oder die einen Haushalt bespiegelten, wo die Frau Sängerin war und der Mann Entertainer. So gab es Filme, die weniger im Studio gemacht wurden und mehr in der Wirklichkeit. Das war auch eine Tendenz des Sozialismus, aber die schwappte auch aus Frankreich rüber in die DDR. Und Fernsehen war in Adlershof. Und Fernsehen hatte eine ebenso große Palette an Serien. Da habe ich in der ersten Serie auch mitgemacht und da habe ich diesen Spitznamen Belmondo des Ostens bekommen, weil ich einen jungen Schauspielstudenten gespielt habe. Und die haben aber dann auch Wege übers Land gemacht. Also die haben ein bisschen bebildert, wie eigentlich die Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft von den Anfängen bis zu dem Zeitpunkt, wo es auseinanderfiel, sein sollte. Also möglichst nicht so. Es gab einen Film, Spur der Steine, den Frank Beyer gemacht hat, wo so sozusagen die Verwerfung der gesellschaftlichen, die Konflikte gezeigt wurden. Und der wurde sofort verboten. Ja.
Ich glaube, was vielen nicht klar ist, habe ich jetzt zumindest im Gespräch mit Jüngeren gemerkt, dass ja wirklich nur dieses eine, es war ein VEB, also es war ein volkseigener Betrieb. Es gab nur dieses eine Filmunternehmen. Ne? Also korrigieren Sie mich, wenn ich was Falsches sage. Klar. Was dort halt nicht gedreht wurde, also es gab nichts anderes in der DDR.
Nein.
Und der erfolgreichste war ja Paul und Paula. Ne?
Einen Augenblick. Erfolg, wenn man erfolgreich nach Zuschauern waren andere Filme erfolgreicher, weil sie reingepresst wurden. Also das ist so wie in China, also in allen Diktaturen werden ja Leute von der Schule, vom Kindergarten indoktriniert und werden sozusagen trainiert, wie auf Hundeplatz, wie die Welpen und die Hunde lernen, über eine Wand zu gehen und durch einen Tunnel zu gehen. So wurde in der DDR von der Wiege bis zur Bahre alles sozusagen organisiert. Und so waren auch die Filme, natürlich sollten die das neue Menschenbild schaffen oder vorführen.
Das Sozialistische.
Ja, und da gab es eben einige Regisseure, mit denen ich das Glück hatte, arbeiten zu können, wie Rainer Simon oder Heiner Caro, die sozusagen, nee, uns interessiert nicht Ernst Thälmann, sondern uns interessiert aus unserer Gesellschaft das Leben von Ihnen und ihm zusammen. Wie kämpft ihr euch durch euer Leben durch? Wie kämpft ihr um eure Liebe gegen gesellschaftliche Vorurteile auch?
Wir müssen, glaube ich, mal was zu Paul und Paula sagen, für alle, die es nicht kennen. Aber wollen wir vorher unsere erste Rubrik machen?
Ja, lass uns eine Rubrik reinschmeißen.
Oh, ist das gefährlich jetzt?
Ja. Osthumor.
Die DDR war ein Land des Witzeerzählens, oft auch nur heimlich, weil das ja irgendwie auch immer so ein bisschen pikant war. Können Sie uns auch einen Witz erzählen, lieber Herr Glatzeder? Ein DDR-Witz.
Oh Gott, ich bin ein ganz schlechter Witzeerzähler. Es hat gar keinen Sinn nachzu. Es gab einen Herrn Kors, das war so ein kleiner, 1,50 Meter großer Volkshumorist, wie es in Bayern mal Karl Valentin und Liesel Karstadt gab. Und dann gab es ja irgendwelche merkwürdigen Humoristen, also auch Herrich zum Beispiel, der an einem Herzinfarkt beim Verbeugen, was sich jeder Schauspieler eigentlich wünscht, auf der Bühne zu sterben, der hat im Admiralspalast, dem damaligen Metropoltheater, eine Operette gesungen und gesprochen und mit 52 Jahren sich zum Schluss verbeugt. Und die Kollegen dachten so, na, der ist aber eitel, dass er sich so weit nach vorne beugt.
Wirklich?
Ja, okay, und krass. Zusammen und war tot. Krass. Ja, herrlich. Also auf der Bühne sterben ist sozusagen das geflügelte Wort unter uns Schauspielern. Ich möchte auf der Bühne sterben. Molière ist auch nicht auf der Bühne gestorben an seiner TBC-Lungentuberkulose, sondern er hat einen Blutsturz bekommen auf der Bühne bei, ich glaube, eingebildeten Kranken. Da haben sie ihn nach hinten geschleppt und dann ist er da gestorben. Also das heißt, der Tombola-Gewinn beim Sterben ist natürlich der abends ins Bett und morgens nicht mehr aufwachen. Mhm. Für die Frau ist das nicht so schön, aber sozusagen da hat man wirklich was gewonnen, weil hat man sich das Sterben gespart. Mhm. Das ist grandios.
Wir wollen lachen und Sie reden wieder über den Tod.
Naja, das ist das, wovon ich Ahnung habe. Ich bin kein Witzeerzähler, tut mir leid. Ich könnte höchstens erzählen, was ich auf meinem Grabstein stehen haben möchte. Und zwar gern der Zeiten gedenke ich, da alle Glieder gelenkig, bis auf eins. Leider sind diese Zeiten vorüber. Steif geworden sind alle Glieder, bis auf eins. Hier liegen meine Gebeine. Ich wünschte, es wären deine.
Wie lange wissen Sie das schon, dass das auf Ihrem Grabstein stehen soll?
Meine Frau hat mir diesen ersten Goethe, das ist ein Goethe-Gedicht oder Vers, gern der Zeiten gedenke ich, da alle Glieder gelenke ich, das entspricht auch meiner Haltung. Und mit den Gebeinen, das hatte ich, glaube ich, Sir Peter Ustinov gesagt, hier liegen meine Gebeine, ich wünschte, es wären deine. Also das sozusagen entspricht auch meinem Wunsch und ich bin auch schon auf dem Friedhof in Friedenau gewesen und habe mir meine Grabstätte ausgesucht. Das kam daher, weil unser Schwiegervater vor 2 Jahren starb und wir für ihn eine Grabstätte. Und da konnte ich gleich mit dem Friedhofsverwalter reden, dass ich da hinten an der Mauer haben will, wo der Komposthaufen ist, damit die alten Frauen dann meinen Spruch lesen können. Und eigentlich hatte ich aber vor, neben Marlene Dietrich und Helmut Newton zu liegen, aber die liegen in Friedenau zu sehr, in der Stubenhausstraße, zu sehr an dem Schulhof. Da ist immer dann, wenn Pause ist, so ein Lärm, das wollte ich nicht. Also ich wollte lieber am Komposthaufen hinten gegenüber den schönen Gründerzeithäusern liegen. Und da ist leider alles belegt, aber es war eine Grabstätte, die mir gefallen würde, wo ein gelbes Schild war, die Nachkommen sollen sich jetzt mal bemühen, weil das ist so verrottet hier und das ist abgelaufen und wenn sie nicht bezahlen, kommt der Nächste. Habe ich gesagt, da will ich hin.
Zugeschlagen.
Ja. Also Sie ändern ja auch in Ihrem Buch mit Ihrer eigenen Beerdigung. Ne? Ja, also wie lange?
Ja, Sie haben jetzt zum Beispiel, die ARD macht 90 Minuten Legenden. Das heißt, Sie haben über Manfred Krug Legende gemacht, der ist während der Dreharbeiten gestorben und ich frage den Chefredakteur, sagen Sie, ist es Bedingung, dass man während der Dreharbeiten sterben muss? Und er sagte, nö, nicht unbedingt, aber es wäre günstig. Ich sage, warum? Naja, weil wir dann gleich Nachruf für Sie haben. Ich sage, gut.
Hüpfen wir 50 Jahre zurück zu Paul und Paula.
Hüpfen wir wieder zu Paul und Paula. Ja,
55.
55, okay. Mhm.
55? Also 1971 habe ich begonnen und dann ist im nächsten Jahr ist 55 Jahre, glaube ich. Also, dass ich begonnen habe, den ersten Film zu machen.
Ja.
Und Paul und Paula
ist
65,
genau. 72. Ja. Irgendwie genau. So. Worum geht es denn da in Paul und Paula? Könnten Sie das kurz zusammenfassen?
Sehen Sie, alle? Nein, das hätten Sie selber sich angucken können. Das erzähle ich nicht.
Okay, ich fasse es auch gern zusammen.
Nein, dann müssen Sie die Leute auffordern, nochmal ins Internet zu gehen oder sich die DVD zu kaufen. iStorm hat das jetzt digitalisiert, aber ich erzähle nicht die Geschichte.
Es läuft ja auch schon ein paar Jahre. Ich will aber drei Sätze
Sie
kurz...
Sie haben den Film noch nicht
natürlich
gesehen.
Natürlich habe ich den Film gesehen.
Alle Leute kennen ihn. Da brauchen wir gar nicht drüber reden.
Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich kannte ihn. Nein.
So, ne?
Aber ich kannte ihn bis vor ein paar Jahren nicht, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Und ich habe ihn tatsächlich erst letztes Jahr geschaut. Ja. Ich habe ihn im Zug geschaut. Es ist wirklich unverschämt. Ja. Ich finde es auch unverschämmt, weil ich hätte ihn gerne früher geguckt. Muss ich
Ihnen
ganz ehrlich sagen.
Haben Sie nicht
meine
dazu?
Eltern haben, ich weiß es nicht, aber.
Fragen Sie mal bitte Ihre Großmutter. Das ist meine Generation.
Ja.
Die müsste es eigentlich wissen.
Ja,
und die müsste sagen, mein Enkelkind, du kriegst von mir nicht mehr Geld, wenn du sowas Unflätiges tust und das über Smartphone im Zug dir an. Nein, du musst in ein richtiges Kino gehen und den wird ja nicht mehr gespielt.
In Programmkinos läuft er tatsächlich manchmal. Genau. Sie sagten vorhin, er trifft...
Es gab hier die Börse in Berlin, ein Kino, was, ich weiß nicht, 30 Jahre den Film jeden Abend und es war immer gut gefüllt.
Einmal ganz kurz, worum es geht, nur drei Sätze. Für die drei Leute, die es vielleicht nicht wissen. Also es geht um Paul und Paula, die eine Affäre miteinander beginnen und dann das Liebespaar der DDR werden. Ja? Also kurz zur Einordnung, das ist der Lieblingsfilm, wie gesagt, von Angela Merkel. Es gibt ein Paul und Paula Ufer in Berlin. Seit Paul und Paula 1993, habe ich gelesen, auch mal mit den Pudis aufgeführt wurde, neu in Ostdeutschland. Seitdem gibt es eigentlich dieses Phänomen der Ostalgie. Also es ist wirklich, man kann gar nicht genug in Worte fassen, was dieser Film für eine Bedeutung hatte für die DDR.
Naja, Sie jungen Leute, wie Sie zum Beispiel sagen, ist das abgefuckt. Das Interieur und die Kleider, wie sehen die alle scheiße aus? So, also das ist eine Information, wie Sie gucken einen Film, wie die Kleider sind, wie die Innenausstattung sind. Das ist ein gutes Beispiel, nämlich, dass Sie Geschichte erfahren durch eine, wenn Sie auch die Kraft haben, dieser Dramatik der Geschichte zu folgen, dann ist es noch eine Schicht höher, aber erstmal ist es ein Zeitzeugnis der Lebensbedingungen der DDR, dass man eben als Frau die Kohlen hochschleppen musste in die Wohnung, weil ihm da kam die Brennstoffversorgung, hat die vor die Tür geschmissen, die 6 Zentner, und dann musste die Frau, wenn sie alleine war, die hochschleppen. Das war auch Sozialismus, ja.
Also als ich das letztes Jahr gesehen habe, letztes Jahr erst, dann hatte ich wirklich das Bedürfnis, diesen Film zu umarmen und hätte ihn tatsächlich deswegen früher gerne
schon mal
kennengelernt.
Das können Sie stellvertretend mit mir machen dann.
Ja, das machen wir danach. Okay. Ich habe zwei Lieblingsszenen, und zwar einmal bei Paula ist das die Szene, wo sie irgendwie sagt, ich muss jetzt mal langsam heiraten, aber vorher mache ich noch mal ein Fass auf und geht feiern. Und meine Lieblingsszene mit ihnen ist, wo sie sind ja vorher eben dann, also Paul ist vorher schon verheiratet oder ist verheiratet, bevor er was mit Paula beginnt.
Ja.
Und dann betrügt Pauls Ehefrau Paul.
Ja.
Diese Rummelfrau. Paul wird wütend.
Genau.
Paul wird wütend, schmeißt was kaputt, was man natürlich nicht machen sollte, aber Paul fängt dann an, selbst dieses Kaputtgemachte aufzufegen.
Ja, schön spießig.
Stimmt.
Und das fand ich halt, das habe ich wirklich noch nie irgendwo gesehen. Und ich habe mich halt gefragt, ob das eben, also weil sie ja auch selber sagen.
Das war mein Einfall.
Ja?
Ja, weil ich auch ein Spießer bin. Also, also bei mir muss alles immer sauber sein. Und wenn mir was runterfällt, dann mache ich das auch gleich sauber. Und so ein Mann, der dann diesen Liebhaber seiner Frau, der nackend im Bett, den er aus dem Schrank nackend holt, dann holt er seinen von der, da gab es irgendwie in der DDR so eine Arbeiterwehr, und da hatte er eine Uniform an, und am Wochenende hatte er da irgendwie so ein im Wald so eine Übung und zieht seinen Koppel raus und haut ihm den Koppel über den nackten Arsch von dem Mann da. Das hat dem Publikum großen Spaß gemacht, ja.
Also ich finde, da zeigen sich ganz stark für mich auch so die Rollenbilder, oder? So ein bisschen. Also deswegen fand ich den Film so großartig. Also eben einmal diese Selbstverständlichkeit dieser alleinerziehenden Mutter Paula. Also das ist ja das, was Sie vorhin schon angesprochen haben, dieses andere Frauenbild der DDR. Und eben aber auch eben die Männerrolle, dass man natürlich als Mann da auch irgendwie seinen Teil erledigen muss.
Nein, entschuldigt, darf ich kurz sagen?
Klar.
Falsch gesehen, weil das ist ein Funktionär, der Karriere machen will. Und die Beziehung zu dieser geschriebenen Person war mit mir, ich wollte auch Karriere machen. Also wir waren fast deckungsgleich. Also der war Referent des Außenhandelsministers und wollte mal Außenhandelsminister werden. Hatte diese Frau, mit der die Liebe unglücklich zu Ende gegangen war, aber die er erduldet und sie auch. Und parallel dazu entdeckt er Angelika, die er schon als Kind verehrt hat und so, und die sich aber aus den Augen, weil er Karriere gemacht hat und sie hat ihrer Liebe gefrönt und hat mit mehreren Männern zwei Kinder produziert. Und die beiden durch Zufall, also nicht, das ist ja nicht folgerichtig, sondern durch Zufall sehen sich und jetzt fangen die Konflikte an, wie er sich aus einer Familie die Kraft hat, aus diesem Gedanken Karriere machen zu müssen. Und die Neubeurteilung der Wertigkeit des Lebens. Was ist wichtig? Ist Liebe wichtig oder Karriere? Würde ich immer entscheiden, Karriere.
Ich fand auch toll, was
auch nicht alle sagen.
Rüberkam, war das Verhältnis zu den Kindern. Das ist mir irgendwie ganz stark ins Auge gesprungen, wie die irgendwie nachts Party machen gehen, während die Kinder alleine im Bett liegen, beziehungsweise ihr gespaltenes Verhältnis zu diesem Jahrmarktssohn, den sie einerseits lieben, der aber andererseits auch diese komischen Eltern und aus diesem komischen Familienhaus kommt. Ich wollte aber das jetzt noch mal eine übergeordnete Frage bündeln. Und zwar, Sie sagten vorhin, der Film hat das Zeitgefühl getroffen. Und zwar besser als viele andere Filme, die in der DEFA damals produziert worden sind. Können Sie das nochmal auf den Punkt bringen? Warum war das so für die Stimmung in der DDR so ein wichtiger Punkt damals?
Ja, es sind mehrere Sachen. Also einmal entsprach ich dem Zeitgefühl lang, schlagsig, ungelenk. Vorher gab es die Hauptdarsteller, die waren kräftig wie Bauarbeiter und rotzig und so. Das war erstmal die äußere Silhouette. Neues Zeitgefühl, schlagsig. Die nächste Geschichte war, es war immer die Bebilderung des Sozialismus in den anderen Filmen hat stattgefunden. Immer wie aus Selbstspur der Steine. Wie kommen wir zu der neuen Menschengestalt und wie kommen wir zu der neuen Gesellschaft? Hier ging es nicht darum, wie kommen wir zu der neuen Gesellschaft, sondern wie kommen wir zu der Kraft, die jeder Einzelne aufbringen muss, in seinem Leben Liebe zu erkämpfen, sich zu erkämpfen und Zuneigung zu bekommen und so. Und wie schwer das ist, zeigen wir mit dem Film. Und das war sozusagen glaubwürdig für das Publikum. Also das Publikum hat auch Sehnsucht in einer Gesellschaft, wo es nur um Sozialismus geht, das Private als eine wichtige Kategorie zu entdecken, auch für sich selber zu entdecken. Also ein Egoismus, auch nicht Sozialismus, der Sozialismus muss auch Egoismus zulassen, des Einzelnen in seinem Glücksanspruch.
Also es war allein dadurch, dass es schon eine Liebesgeschichte ist, systemkritisch.
Nein, es war systemkritisch durch ganz konkrete Geschichten, dass die Verwaltungsebene gezeigt wurde, dass dann die Musiker, die da am Bett waren, die Staatssicherheit war, die alles beobachten, dass sozusagen gleich am Anfang, da habe ich mich ja gewundert, ich habe den Regisseur mal gefragt, sag mal, findest du das wirklich richtig? Da sind die schönen Gründerzeithäuser, sind gesprengt worden und dahinter kam diese Karnickelstelle, diese, ich sag das immer Karnickelstelle, weil es gemein ist, aber so ist es, es ist dahinter hinter diese WBK 70 waren das so Neubaublocks, die zusammengeschweißt wurden,
Plattenbauten.
Wo die Leute sozusagen gar keine Chance hatten, ihre Wohnung individuell zu gestalten, sondern man musste da den Fernseher hinstellen, da das Sofa, da das und so, weil die waren so optimiert, diese Räume für die Leute. Zwar war es eine soziale Verbesserung für viele, weil sie mit Außentoilette und Ofenheizung lebten, auf einmal hatten sie warmes Wasser, Küche, Bad und Fahrstuhl, aber es war natürlich trostlos im Verhältnis zu einer Wohnung, die, also selbst ich habe mich in meiner anderthalb Zimmer Altbauwohnung in einem Gründerzeit von 1890 oder 1902 in dem Haus wohler gefühlt mit Holzfußboden, obwohl keine Toilette und kein Bad war, habe ich mich wohl und ich habe mir geschworen gehabt, niemals in eine Neubauwohnung zu ziehen, weil die so, da kannst du die Hand an die Decke machen und so, also du hast doch gar keine Luft und so, und da ich 1,92 groß bin, ist das sozusagen, meine Frau ist viel kleiner und so, der Traum war immer, und das erste Mal, dass ich in eine Neubauwohnung zog, das war auch kurios, war in West-Berlin. Da bin ich in die Pariser Straße in einen Lückenbau, der gerade Erstbezug war, und da bin ich da eingezogen. Ich bin nach einem Jahr sofort wieder geflohen aus dem Haus, ja.
Hat es Sie gewundert, dass der Film damals durchging? Er wäre ja auch fast verboten worden, ne? Das klang auch gerade schon an. Warum durfte er laufen im Kino? Weil er war ja auch durchaus systemkritisch, zumindest latent systemkritisch. Ja,
ich habe 20 Jahre danach irgendwann mit dem SFB, damals war es noch SFB, eine Dokumentation gemacht. Wir sind an Orte gegangen, wo der Film gedreht wurde. Stahlauer Bucht, wo der Paul und Paula Weg ist. Und wir sind in die Singerstraße gegangen, Neubauviertel, wo Paul in dem Film lebte. Und da kommt aus einem Haus, wo wir gedreht haben, ein Mann raus, so 60 oder 65, in Rente schon, aber so wie ein alter Funktionär sah er aus. Und er sagte, Mensch, Herr Glatzeder, Sie hier, hier haben Sie doch Ihre Schandtat gemacht. Und so, ich sage, wie, was, na ja, Paul und Paula. Ach so, sage ich, ja, und, ja, ich bin Kulturfunktionär gewesen, ich habe Honecker beraten und ich habe dafür gesorgt, dass der Film kommt. Es war das Gerücht immer. Nach der Premiere war nämlich Folgendes. Nach der Premiere war, die Premiere war sozusagen gefüllt mit ganz vielen linientreuen Leuten und ganz vielen Staatssicherheits- und Wachregiment Felix Dzerzhinsky und hinten waren nur so ein Drittel normales Publikum. Und nachdem der Film, der Abspann war und so, war Totenstille. Und dann kam zögerlich aus dem hinteren Bereich des Kinos, bravo, toll. Und dann schwappte von hinten eine Welle über alle Leute und so. Und nach der Premiere sind wir dann in die Möwe, das war der
Künstler. Alle Leute dann tatsächlich?
Dann also haben alle Leute geklatscht, ja, weil die auch Angst hatten, die Funktionäre, dass sie verprügelt werden. Das ist so wie bei der Maueröffnung, haben dann die Offiziere nicht geschossen, sondern sie waren zögerlich und ängstlich, dass sie sozusagen diesem riesigen Empfinden der Leute endlich mal durch die Mauer raus, haben sie sich umarmen lassen und küssen lassen und haben dann so zögerlich auch gelacht, ja, als wenn es ihnen nichts ausmacht. Aber eigentlich hätten sie mit dem Maschinengewehr dazwischen geballert. So war das da auch, dass die also dann, ja, so mitgeklatscht haben. Und dann sind wir zur Möwe zum Künstlerclub gegangen. Das war immer üblich, dass man nach einer Premiere vom International oder Kosmos in die Möwe ging. Das war so ein Künstlerclub und da durfte man sich betrinken. Und da ist auch der Filmminister dabei gewesen und da sind sehr viele Funktionäre dabei gewesen. Und auf dem Weg hin hat Heiner Caro, Plenzdorf, ich, Angelika und so, haben wir gesagt, oh Scheiße, es wird wahrscheinlich, haben wir alle Arbeit umsonst, er wird verboten, er wird, da wussten wir ja noch nicht, wie das so wird, weil wir gemerkt haben, dass die, ja, es waren ja Schnitte auch in dem Film schon gemacht worden. Ich hatte so ein, von den Kampfgruppen so ein Käppi auf, was Angelika runtergeschleudert hat. Das ist im Film, glaube ich, gar nicht drin.
Auch nicht in dem allerersten Film. Das wurde schon von vornherein rausgenommen.
Das wurde schon, genau, das waren die ideologischen Auflagen, dass man die raus... Und da gab es viele Dinge, die ideologisch mit der Regisseur... Meist haben die Regisseure mehr gemacht, was sie gar nicht im Film haben wollten, aber um den Politideologen die Chance zu geben, zu sagen, das muss raus, das muss raus. Ach so. Das haben sie schon gemacht.
Aber war denn diese...
So,
diese
und dann, einen Blick, darf ich bitte mal auch mal was sagen? Und, und dann war am nächsten Tag das Ergebnis, dass Honecker wirklich gesagt hat, der läuft. Es gibt so ein Dings, der läuft, also über irgendwie eine Eingabe. Und dann wurde alles gestoppt, was gegen den Film. Normalerweise kam dann eine Flut an Zeitungsmitteilungen, dass sich die Arbeiterklasse beschwert, was da für eine Schweinerei stattgefunden hat. Das war bei Spur der Steine so. Dann ist er freigegeben worden, da sind Kopien gezogen worden. Und dann war nach ungefähr, ich würde sagen, 8 Wochen die Stadt voll mit so, hallo Paul, oder Angelika. Und dann kamen sie ins Theater, weil wir spielten ja Theater. Dann kamen sie und haben uns wirklich gefeiert. Ja, war Wahnsinn. Ja.
Wie war denn da der Prozess? Also, weil Sie jetzt von der Premiere sprachen, war das schon dann ein bearbeiteter Film, der dort gezeigt wurde? Also
das war ein geschnittener Film. Also normalerweise macht man ja die 2500 Meter, die man braucht, um überhaupt 90 Minuten zu gestalten, sind am Schneidetisch mit den Einwänden der Ideologen auf Spielfilmlänge 92 Minuten geschnitten.
Also die Ideologen wurden schon konsultiert
vor der ersten schon, die wurden vorher schon, die haben schon kontrolliert und dann gab es eine Studioabnahme und da haben sie gesagt, ist nicht unseres, aber ihr könnt es ja mal vorführen. Da war noch nicht entschieden, ob er läuft. Also in den Studios in Amerika ist es so, in Hollywood, dass die Leute, die das Geld geben, sagen, der kommt nicht.
Ja.
Da verzichten wir lieber auf die 25 Millionen, aber der Film, der würde unseren Ruf als Studio, Disney-Studio, zerstören.
Ja.
So findet das da statt. Also auch, aber unter dem Gesichtspunkt der Verwertbarkeit. des Films. In der DDR war es immer, die Verwertbarkeit stützt es das, hilft es dem System oder zerstört es. Also die Ideologen sind ja sehr, haben gesagt, das zeigt ein Menschenbild, was nicht sozialistisch ist. Ja. Und dann ist noch eine Entscheidung, es gab in der DDR sozusagen Landesfürsten, nannten wir sie. Also es gab ja wie heute die Bundesländer, so gab es auch schon Rostock, da gab es einen ganz strengen und dann gab es in Erfurt jemanden, der auch ganz streng war. Und die haben sich gegenseitig, haben gesagt, bei uns wird der Film nie gezeigt. Mhm. Und bei uns in Erfurt auch nicht. Ihr könnt machen, was ihr wollt, aber bei uns nicht. Und die sind überspült worden durch sozusagen, dann hat sich durchgesetzt, dass die Leute das toll fanden.
Es ist dann aber eben dann durchaus auch passiert, dass Filme, nachdem sie schon mal irgendwie im Kino liefen, dann bearbeitet worden und dann nochmal anders liefen im Kino? Oder wollen Sie
Nein,
dann?
Das gab es selten. Okay. Es gab immer nur das, dass eine ganze Produktion von einem ganzen Jahr, das waren 30 Filme.
Ja.
Und da waren vielleicht 5 oder 6, die richtig ideologisch nicht auf der Linie waren, die wurden gar nicht erst gezeigt. Das Geld war hin.
Ja.
Und jeder Film in der DDR hat auch zwischen 3 und 8 Millionen gekostet.
Ja. Welche Rolle hat die Zensur für Sie als Filmemachende gespielt? Mhm. Hatte man die ständig im Kopf, diese Schere und den Staat, der das alles nochmal bewerten muss?
Ja, schon, schon. Ich habe mich gefreut, dass ich bei Projekten mitmachen konnte, wo ich schon beim Buchlesen Spaß hatte. Und die subversive Sache gehofft habe, dass ich, also bei Eulenspiegel zum Beispiel, grandios, ein Beispiel aus dem Bauernkrieg, ein Buch zu haben, wo aber die Verhältnisse zwischen den Armen und den Reichen oder den Bestimmern und der Kirche und so sozusagen übertragbar war auf die Realität. Also eine gute Adaption. Ja, und da haben wir auch ganz tolle Schwierigkeiten gehabt. Aber ich habe jedes Mal, als ich Plenzdorf den Text lesen konnte, den er mit Caro dann überarbeitet hat, weil der Film eigentlich von einer anderen Regisseurin gedreht werden sollte, die Legende von Paul und Paula, da habe ich auch wieder Glück gehabt, dass die Regisseurin einen Autounfall hatte und dabei verstarb. Tolles Glück.
Also was oh wei.
Das einen Leid, das anderen Freude.
Genau, was natürlich an sich nicht gut ist.
Ja, ist makaber. Ist ganz genau. Makaber. Das ist die Realität. So ist Realität auch im Sozialismus. Und dann durfte Caro, weil alles schon vorbereitet war und das Geld frei war, musste innerhalb von 6 Wochen diesen Film neu schreiben und neu besetzen. Und die Leute, die meine Rolle Paul und die Rolle von Paula spielen hätten sollen bei Ingrid Reschke, bei der Regisseurin, die gestorben war, die werden die ganze Zeit sagen, ist das ein schreckliches, dass ich, die wurden ausgezahlt, die bekamen ein bisschen Geld und es sind neue Leute, weil Caro natürlich als Regisseur uns haben wollte. Und ich war auch nicht die erste Wahl, sondern er hat ganz viele Leute gecastet und Angelika und ich, da wir auch an der Volksbühne zusammenarbeiteten und schon viel unterwegs waren, ich sie toll fand, sie mich wahrscheinlich nicht, aber haben wir uns gut ergänzt.
Ja.
Obwohl sie schon zu alt war, sie war so alt wie sie, viel zu alt. Sie war 34, Paula sollte 18 sein.
Aber schon 2 größere Kinder, das habe ich immer nicht verstanden, wie eine 18-Jährige schon ein 6-jähriges Mädchen haben.
Ist egal,
aber
okay, ist egal. In der DDR gab es sowieso Spätgebärdende und da warst du mit 23 schon Spätgebärdende. Mhm. So, das heißt, Angelika hatte gekämpft um die Rolle, hat gesagt, es ist scheißegal, ich sehe noch so gut aus, ich bin zwar 34, aber so. Und wir passten gut zusammen.
Aber es ging ja auch gerade um den politischen Einfluss. Also hat man sich am Set ständig auch schon gefragt, dürfen wir das überhaupt oder müssen wir das so ein bisschen vorsichtiger formulieren? Also die Schere im Kopf bei Kulturproduktionen.
Nee, weil der Heiner Caro, der Regisseur, war Parteigruppensekretär. Also der wusste schon, wie die Linie war. Und als ich ihn fragte, warum lässt du da diese schönen Häuser in die Luft und dann, ja, sagt er, das ist das Neue, das ist der Sozialismus. Ich sage, Heiner, meinst du das wirklich ehrlich, ohne eine Träne und so? Hatte mich gar nicht verstanden. Also das heißt, er war absolut auf der Linie des neuen Menschen, ein Intellektueller, der sagte, es muss einiges Alte weg und das Neue da. Sicher hat er sich eingeredet.
Das Neue war für ihn der Sozialismus.
Naja, das Neue war diese Karnickelstelle, okay, WBK 70. Er musste ja nicht da wohnen. Ja. Er wohnte in einer Villa von einem ehemaligen jemandem, der da weg abgehauen war, und da lebte er. Also die ideologisch verbrämten Leute in der DDR haben ihr Wohl, also in Wandlitz haben sie in den Villen gelebt und haben für das gemeine Volk den Sozialismus gestaltet oder haben ihnen gesagt, wie der Sozialismus sein soll. Also das war ein bisschen merkwürdig.
Aber war es denn dann für ihn ein System, also für Heiner Karo, ein systemkritischer Film, Paul und Paula?
Nein, gar nicht.
Nein?
Nein. Okay. Er wusste schon, dass er ein Wagnis eingeht mit Plenstoff, der die Leiden des Jungen Weh geschrieben hatte. Und Plenstoff hatte auch viele Erzählungen, die nicht so ganz auf der Linie waren.
Auf seinem Buch basiert der Film, genau?
Ja, genau, auf dem Buch basierte es. Beide wollten eigentlich, die waren ja keine Systemverächter, sondern sie wollten das System verbessern. Sie wollten dem System sagen, ey, Jungs, die ihr als Ideologen uns alles... Liebe ist auch eine produktive Geschichte, die die Gesellschaft sozusagen festigt und ein ganz wesentlicher Punkt neben dem Staudamm oder dem Stahlwerk oder dem, was in der DDR natürlich auch, die Flüsse wurden versaut, die Braunkohlebergwerke haben die Luft verpestet. Also es war ein Widerspruch in der Gesellschaft auch. Man konnte dann sagen als Funktionär, naja, wir können uns keine Filter leisten oder wir können uns nicht leisten, dass ein Klärwerk da und da gebaut wird. Also es waren immer so, Schalko Lutkowski, der ja sozusagen ein toller Wirtschaftslenker war und ein raffinierter, toller Organisator, der hat sozusagen sozialistische Marktwirtschaft erfunden und hat dann auch mit Waffenhandel und sowas wenigstens garantiert, dass die DDR-Bürger Kaffee, Schokolade und Bananen bekamen ab und zu.
Aber musste man denn als Schauspieler linientreu sein oder zumindest sich in gewisser Hinsicht anpassen, damit man die Rollen bekommen hat? Weil der Staat hat das ja schon alles sehr eng überwacht, wie ja, Sie das ja auch beschrieben haben.
Das ist so, wie Angela Merkel gesagt hat, als sie gefragt wurde von Herrn Kascher, einem Bildredakteur, bei dem Abend, wo sie als Lieblingsfilm gerade reden wollte, da fragt der von hinten, morgen erscheint das Buch über sie, wie ihre Verstrickung mit der Partei und der Staatssicherheit und zwar. Und da sagt die Pressesprecherin von ihr, bitte Herr Kascher, jetzt lassen Sie das mal, ja, die kann nicht. Und da sagt sie, nee, lassen Sie ihn doch reden, ich gebe Ihnen die Antwort. Und das ist auch die Antwort, die ich Ihnen geben würde. Toll gemacht. Sie sagt, natürlich war man in der DDR, sie als Pastorentochter, war man in der DDR nicht gezwungen, aber man ging zu den jungen Pionieren. Man wurde FDJler, weil man natürlich sich nicht sozusagen sagen lassen wollte, man ist gegen den Sozialismus. Man lebt ja hier. Dann hat man studiert. Als Mädchen war es noch einfacher als Junge. Man musste sich als Junge für 3 Jahre für die Armee bereit erklären, um Abitur zu machen und dann studieren zu können. Aber sie hat dann gesagt, ja, sie war so Kulturobmännin, aber sie ist nicht in die SED getreten und sie war auch nicht Staatssicherheits-IM und so. Im Gegensatz zu Christa Wolf, die IM am Anfang ihrer Karriere war und deswegen den Literatur-Nobelpreis nicht bekommen haben, weil die Journalisten wie ihr das herausgefunden habt. Ja, okay. Also ich meine mal so, sozialistische Verhältnisse waren zwiespältig, sozialistische Gesellschaft war mit viel Makel und mit viel Umweltzerstörung. Und es war leider auch immer mehr ausgehöhlt, der Gedanke an eine neue Gesellschaft, die ja angetreten ist, dass man einen Gegensatz zu dem und viele westdeutsche Oppositionelle haben immer gehofft, dass in der DDR wirklich das neue Menschenbild, die neue Gesellschaft und als die RAF dann als Zufluchtsort Eisenhüttenstadt hatte und da lebte, haben die gesagt, das kann nicht wahr sein, so spießig. Die Leute leben ja so spießig hier, das ist ja fürchterlich. Also selbst diese Revolutionäre wollten nicht in der DDR sein, konnten aber nicht zurück, weil sie sonst ins Gefängnis gehören.
Zur Einordnung ganz kurz, wann Angela Merkel das gesagt hat. Also Angela Merkel wurde vor 5 Jahren etwa, oder 5 bis 10 Jahren gefragt, was ihr Lieblingsfilm sei. Und da gab es diese Veranstaltung, wo sie und ihre, Kollegin Angelika Domgroß auch dabei waren. Und da sind diese Sätze
gefallen, eigentlich den Abend zerstört, weil an dem Abend wollte ich sterben, weil ich das so schön fand, dass alle 170 Leute, die da waren, aus tiefster Empathie unsere Arbeit beklatscht haben und Dresen wunderbar gesprochen hat und sie uns gefeiert haben und ich habe, mehr könnte eigentlich nicht kommen. Und dann kommt der und erzählt da, wie ist ihre Verstrickung mit der DDR.
Ist doch aber ganz oft so, oder? Ist es nicht irgendwie klar. so man redet über die DDR ja. Und dann so dritter Satz, was war mit der Stasi ja, eigentlich?
Waren Sie, ja. Herr Glatzeder, IM?
Was
ja,
war denn?
Ich war IM, Liebling hieß die Figur, also es war vorgesehen, mich auch als IM zu machen und zwar war in der Vorlaufakte schon der Name Liebling, das ist ganz kurios, weil Manfred Krug ja als Liebling Kreuzberg als Rechtsanwalt für die Entrechteten dieser Welt eine Serie gemacht hat, die auch Plenzdorf geschrieben hat. Mhm. Und da sollte ich auch mitmachen, also nicht Plenzdorf, sondern Jurek Becker hat die geschrieben. Und da habe ich dann nicht mitgemacht, weil meine Figur nicht so gut ist. Das war sein Kompagnon, die war nicht toll. Und mit Krug muss man ein tolles Gegengewicht haben.
Sie wollten nicht die zweite Geige sein neben Manfred
Krug. Naja, nicht wenigstens gleichwertige Kontrabasse oder was. Ja, nein. Okay, und...
Aber ich muss die Frage doch, Stasi am Set, gab's das denn? Ich muss die Frage jetzt aufstellen, auch wenn die so typisch für DDR-Befragung ist.
Ja, genau, wir sind typisch bei der DDR. Natürlich gab's auch am Set überall Bewachung. Das waren ja ganz normale Mitarbeiter. Also das war ja sozusagen vielleicht meine Kollegin oder mein Kollege, nicht Angelika, aber irgendwelche Leute. Und das hat Caro ja auch mit der Musi Music Band und mit seinen Kollegen von seiner Dienststelle vom Ministerium für Außenhandel, hat er ja auch die Kollegen kamen und sagen, jetzt komm wieder an die Arbeit und lass das Liebesverhältnis, sonst fliegst du raus und wie und so. Das waren für die Zuschauer schon auch angezogen, wie wenn große Staatsgäste kamen, dann ist die Staatssicherheit aus Erfurt und aus Cottbus angekarrt in Bussen und haben die Straße gesichert. Das war auch Staatssicherheit, ja. Okay. Und in dem Film hat Caro darauf auch natürlich angespielt, was die Leute gemerkt haben. Und bei mir selber haben sie 71 nach meinem ersten Film den Angriff auf mich gemacht, weil sie dachten, er ist noch ein bisschen dödelig, den werden wir, haben sie ein Psychogramm gemacht. Glatzeder ist vom Ehrgeiz zerfressen, der will die Karriere machen, wie können wir den kriegen?
Und stand das da wirklich so drin?
Ja, okay. Und dann haben sie das Konzept gemacht, dass sie einen Brief geschrieben haben von einem fingierten Anscheißer, also von jemandem, der mich anscheißt, haben geschrieben, Glatzeder will nur Karriere machen und Glatzeder raucht Haschisch und hat Kontakte mit West-Berlin und so und bitte unterbinden Sie, dass der Schauspieler Karriere macht, bei uns hier in der DDR. Den Brief haben sie am Alex, haben sie genau aufgeschrieben, eingesteckt in einen Briefkasten und an die Gewerkschaft Kunst und mit der Bitte, um die Staatssicherheit zu schicken. Mhm. Also an sich selber. Ja. Und mit dem Brief sind sie zu mir gekommen und sagen, sie wollen mich schützen vor einem Menschen, der mir nur Schlechtes will. Und um mich in Angst zu versetzen. Grandios. Also wie der NSA es macht und wie die ganzen Geheimdienste dieser Welt es auch machen, um ihre Informanten zu bekommen. Und bei mir haben sie das, manch einen erpressen sie mit Geld oder mit einem Haus oder wenn er Kunstwerke hat, dass sie sagen, sie haben keine Steuern dafür bezahlt und so. Und dann sind sie zu mir gekommen und haben gesagt, wir wollen Ihnen helfen, Sie sind ein guter Schauspieler, wir wollen Ihnen helfen, Sie haben so lange jetzt hier gearbeitet und so, also ich hatte ja noch nicht die große Paul und Paula Rolle. Sie haben nicht gesagt, Sie wollen mich als IM haben. Das habe ich im Nachhinein, als ich meine Staatssicherheitsakte, da stand ich, sah ich in der Vorlaufakte IM Liebling. Mhm. Und wie Sie den Vorgang jetzt machten, indem Sie Umfelderkundung einzogen, und das steht alles dann drin. Und bei mir zu Hause war dann so, dass Sie gesagt haben, hier haben Sie eine Telefonnummer, rufen Sie uns bitte an und sagen Sie uns, schreiben Sie uns alle Leute auf, die Ihre Verwandte, es könnte der nächste Verwandte sein, es könnte selbst, haben Sie nicht gesagt, meine Mutter sein, aber jedenfalls haben Sie gesagt, dann schreiben Sie alle Kollegen auf, die Sie näher kennen und alles. Und diese Liste sollte ich Ihnen geben. Da habe ich sofort, hat es geklingelt bei mir und ich bin ins Theater gegangen, habe mir Nordhäuser Doppelkorn, das ist 40-prozentiger Schnaps, habe ich mir in der Kantine ein ganzes Wasserglas hier so gemacht, habe das getrunken.
Oha.
Und bin dann von einem Tisch zum anderen gegangen und habe denen erzählt, was mir heute passiert ist zu Hause. Die haben mich noch, diese beiden Hauptmajore oder was, haben mich noch vergattert und haben gesagt, Konspiration. Zu niemandem ein Wort. Also ich unten in der Kantine allen, die ich da bekam, mit Suffe. Und dann bin ich zur Intendanz, weil ich wusste, der zweite Intendant bei uns, Dieter Klein, ist Hauptstasi-Mann. Mhm. Und da habe ich gesagt, du musst mir helfen. Sie waren heute bei mir von der Staatssicherheit. Die wollen meine Karriere zerstören. Und ich weiß nicht, was sie von mir wollen, aber sie haben einen Brief mitgebracht, wo sie irgendwelche Anfeindungen von irgendjemandem und so. Ich habe gesagt, kann ich dir nicht helfen und so. Besson wollte mir auch nicht helfen. Das war damals unter Schweizer kommunistischer Intendant. Und dann sah ich 1901, dann haben sie mich in Ruhe gelassen, es stand, Glaceder hat sich nicht an die vereinbarte Konspiration gehalten, ist für uns unbrauchbar.
Das ist wirklich toll, verrückt, ja. Toll, aber das haben sie nicht bewusst gemacht. Wie bitte? Also, aber weil sie meinten, also sie haben nicht auf dem Schirm gehabt in dem Moment, dass sie da als IM angeworben werden sollen. Nein. Also sie haben sich betrunken, weil sie Angst hatten, dass irgendwas Schlimmes passiert. Und
ja, ich wollte, dass alle das wissen, wenn mit mir was Schlimmes jetzt passiert. Sollten alle wissen. Also Öffentlichkeit ist immer gut. Also wenn einige erzählen, ja, ich konnte ja nicht anders, ich wollte ja. Also Christa Wolf zum Beispiel habe ich verstanden, wenn sie sagt, ich weiß es nicht, ich habe es verdrängt. Ja. Sie hat es wirklich verdrängt, glaube ich. Aber sie hat in der Anfangsphase 1950, wo das so war, wo sie erzählt hat über Kollegen, dass sie nicht linientreu seien und dass die sozusagen durch irgendwelche negativen Bemerkungen die Verbandsarbeit der Literatur zerstören könnten, hat sie Karrieren kaputt gemacht dadurch auch. Und ich weiß, dass ich in Potsdam am Theater gleich nach der Hochschulzeit war und dass da schon in meiner Stasi-Akte auch ein Bericht war. Glaceder dürfen wir nicht zu Gastspielen mitnehmen, Glaceder wird nicht mehr mit großen Rollen besetzt und da gab es einen konkreten Ansatz. Wir sind immer vom Theater in Potsdam nach Berlin gefahren, in meine anderthalb Zimmer Altbauwohnung ohne Toilette und auf dem Weg mit dem Sputnik um West-Berlin rum haben wir alle zusammen und haben von Projekten so geredet, die wir machen, privates Theater, das wir anders machen als das. Und das haben sie schon als subversiv angesehen. Ja, okay. Und da haben sie auch schon Programm gemacht, aber da ich da weggegangen bin, war das noch nicht so vernetzt, wie heute NSE und CIA alle vernetzt sind und man sozusagen gar nicht mehr rauskommt. Also wenn du den Computer einmal aufmachst, haben sie sofort deine ID-Nummer und so, wissen sie genau, wo du geklickt und machst was. Und damals war es so, dass die einzelnen Abteilungen der Staatssicherheit noch nicht so gut vernetzt waren und dadurch haben sie in Berlin wieder neu beginnen müssen mit mir, 71.
Sie wurden ja auch in Ihrem Haus überwacht, Ihrem späteren Haus. Genau. Waren Ihnen das schon bewusst zu dem Zeitpunkt, dass Sie überwacht werden in dem Haus, also dass es verwandt ist?
Also ich habe immer meine sozusagen wesentlichen Gespräche, die die Gesellschaft betrafen, im Garten gemacht oder auf dem nahen Friedhof. Und als wir dann 2 Jahre um die Ausreise gekämpft haben, um die Ausbürgerung zu bekommen, bin ich mit den Leuten, die kamen, auf den Friedhof gegangen. Ja. Und dann stellte sich im Nachhinein heraus, dass das unter anderem auch Informanten waren, die den Auftrag hatten, mich umzustimmen.
Okay.
Und was waren das? Waren das Kollegen? Oder?
Darüber möchte ich jetzt nicht reden.
Aber war das so generell so, dass man das auf dem Schirm hatte, okay, wenn es was wirklich sehr Privates ist, dann sage ich das nicht, erzähle ich das nicht in meinem Haus, sobald man ein bisschen prominent war. Also
dass ich eine Freundin noch gehabt hätte.
Nee, wenn Sie, also, dass Sie sozusagen, wenn Sie was gesellschaftlich Relevantes besprechen wollen, was dann wirklich nicht an die Stasi gehen sollte, dann war das so klar, okay, das bespreche ich nicht in meinem Haus.
Naja, ganz klar. Okay. Auch im Restaurant oder in der Kantine hat man nur mit 2 Leuten, niemals mit 3 Leuten sowas bequatscht. Ja.
Was macht das mit einem, wenn man
das hat nicht nur bewirkt, aber das hat sich gut für mich herausgestellt, da ich nicht viel Freunde hatte. Sehr egozentrisch und meine Frau sagt, narzisstisch bin. Also narzisstisch ist ein hässlicher junger Mann, der sich bespiegelt in dem Ententeich.
Der Angst hat vorm Altern?
Und der Angst hat vorm Altern und hypochondrisch veranlagt. Mhm. Also alle schlechten Eigenschaften, die ich habe, habe ich nicht viel Freude. Das hat mich ein bisschen geschützt, ja.
Lass uns, bevor wir zu der Ausbürgerung und Ausreise kommen, die nächste Rubrik reinschmeißen.
Diese Rubrik ist jetzt neu und sie heißt Erinnerungsstück. Wir haben Sie gebeten, dass Sie uns etwas mitbringen aus der DDR.
Also es geht ja immer noch um DDR.
Genau.
sozusagen bis zu meinem 34. Lebensjahr, genau. Da habe ich so gedacht, es ist ganz lustig. Erstmal hatte ich hier Filmdinger mitgebracht, die unterschiedlichen Filme, Till Eulenspiegel, Zeit der Störche, haben wir aber jetzt viel geredet. Dann
was sind das für Dinger, nur ganz kurz?
Was?
Weil Sie sagen Filmdinger, das ist ja...
Ah ja, das sind damals die Filmprogrammhefte gewesen. Es wurde damals, in der damaligen Zeit gab es noch Filmprogramm. Da wurde für jeden Film, wurde sozusagen, hier schaut mal, wurde hier die Legende für Paul und Paula, wurde dann geworben, dass die Leute, die im Kino waren, so ein Dings für 10 Pfennig mitnehmen. Und dann sagen, oh, den Film will ich sehen. Und die Großmutter ist dann auch gegangen und sozusagen hat man das. Es gibt auch Sammler, die diese Dinger sammeln.
Sehen gut aus, ja.
Und die werden dann im Internet verschachert, wenn dann noch ein Autogrammjäger mir das geschickt hat und ich unterschreibe Winfried Glatzeder, dann ist es 35 Euro wert.
Schön.
Altes Programmheft.
Das fotografieren wir ab und stellen es in den Artikel.
Ja, toll.
Was haben Sie noch mitgebracht?
So, und dann habe ich noch mitgebracht, das war... Es gab, wie auch heute, gibt es ja für Kinder, die das Schwimmen erlernen, das Seepferdchen, eine Urkunde. Und es ist so kurios, dass also der preußische Beamtenapparat für alles Urkunden. Und man hatte auch, wenn man der DDR den Rücken kehrte und enteignet wurde und auf sozusagen Null gefahren wurde, indem man sein Haus abgeben musste, was in Volkseigentum überführt wurde, seine Bankkonto, falls man das noch gehabt hat, wurde eingezogen und der Staatsbank der DDR übergeordnet. Und dann durfte man, wenn man mal wieder einreisen durfte, man hatte aber, wenn man ausgereist ist, sofort auf 10 Jahre, also 82 bis, ich hatte bis 92 Einreiseverbot. Mhm. Da hätte man dann von dem Vermögen, was man eigentlich hatte, was die DDR aber eingezogen hat, hätte man dann 12,50 Euro, also 12 DDR Mark 50 pro Tag beantragen können. Ja. So, und dann bekam man eine Urkunde, die sozusagen für den Übergang von der DDR in, ja, wie sagt man so, in die schreckliche, eklige Welt des Kapitalismus.
Okay.
Man hat der Arbeiterklasse den Rücken gekehrt. Hinten sind sogar noch die Marken drauf, was es gekostet hat. Guck mal, da hinten, da steht noch drauf. Wie viel hat sie gekostet?
Verwaltungsgebühr 5 ja. Mark? Nein.
Ja, 5 DDR-Mark wahrscheinlich, ja.
Okay.
Ja, Wahnsinn.
Das ist,
wofür ist das eine Urkunde? Genau, lies mal vor.
Ja, das
Winfried Glatzeder wird gemäß § 10 des Gesetzes vom 20. Februar 1967
alles korrekt
über die Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik aus der Staatsbürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik entlassen. Hm. Die Entlassung erstreckt sich auf folgende kraft elterlichen Erziehungsrechts vertretenen Kinder, also dann noch die Namen der Kinder.
Ja. Unterschrift Generalmajor so und so.
Genau, und Berlin den 1.7.1982.
Ja, und das ganz Kuriose ist, dass Erich Honecker hier auf einen Brief von dem Kulturpolitbüro-Mitglied Kurt Hager, der hat ihm einen Brief, also Hager hat lieber Erich geschrieben und hat gebeten, Glatzeder ausreisen zu lassen, weil er keine Chance mehr sieht, weil der impertinent, eklig und so. Der Glatzeder hat sich aber bereit erklärt, alle Filme und alles, was er noch macht, bis zum letzten Tag seiner Ausreise zu Ende zu führen. Zu Ende zu führen. Und das hat er ihm gegeben und da hat dann einverstanden Erich.
Das habe ich gelesen.
Stellt euch das vor, dass selbst der Honecker um jede pupsige Ausreise einverstanden Erich
geschrieben hat. Das ist eine Kopie und da steht handschriftlich drauf, genau,
ja.
Einverstanden
ja,
Erich.
Das ist mal viel wert, das werde ich dann meinen Kindern geben, das können sie dann der Auktion geben, authentische, nee, das kriegt ihr nicht.
Nee, darf ich das? Ich will das abfotografieren nachher. Und ich hab
nein,
aber,
das will ich nicht.
Okay,
nein, nee, das ist so intim, klar. Das nee. Möchte ich nicht.
Wann war denn der Moment, wo Sie gemerkt haben, es ist so viel, ich stelle jetzt meinen Ausreiseantrag?
Das war in der Sowjetunion. Damals hieß es noch Sowjetunion und zwar auf der Krim, die jetzt Putin annektiert hat. Da habe ich einen Film gemacht über die Kolonie Trinidad in Chile, wo dieser Herr Schulz die Kinder vergewaltigt hat und wo sozusagen eine Gemeinschaft, eine christliche Gemeinschaft von Aussiedlern lebte, die unter einem fast faschistoiden
Sekte,
Herrn Schulz Sektencharakter hatte. Und über diese Kolonie haben wir einen Film gemacht, den wir in Kuba und auf Jalta gedreht haben. Und in Jalta war ich mit einer Dolmetscherin, die fand ich toll, die sah so aus wie sie. Und in die war ich so ein bisschen verliebt. Und die hat mir alles so gezeigt, was da in Jalta so an Sozialismus stattfindet. Unter anderem ist sie mit mir gefahren, hat mir gezeigt, riesige Rohre, Gasrohre, die, sagt sie, schon 10 Jahre hier liegen. Und die Leute sollen eigentlich schon Gas haben in ihren Wohnungen. Aber die liegen immer noch hier, die Gasrohre. Sind aber 110%ig abgerechnet schon. Und Geld ist geflossen und so, aber die Leute haben immer noch nicht. Das Hotel war zum Beispiel so organisiert, dass die mit konvertierbarer Währung in einem wunderschönen, gesäuberten Strand lagen, die an einem Strandabschnitt, das war am Schwarzen Meer, mit Liegen, mit Schaumstoffmatten, mit Bar und Bedienung und so. Und dann kamen die Nächsten, das waren die DDR-Leute, ja auch nicht mit konvertierbarer Währung, aber die haben die kaputten Liegen gehabt, ohne Schaumstoff. Und dann kam die Dritte, die Nomenklatura der Petersburger oder damals ja Leningrader und Nomenklatura, die da Urlaub machten, die haben gar keine Liegen mehr gehabt. Und dann kam mit Monierstahl abgegrenzt zu dem gemeinen Volk die Müllhalde. Und da haben die Leute gebadet. Und diese Klassifizierung fand ich so schrecklich und es hat mir schlagartig klar gemacht, das wird eines Tages bei uns sein. Weil die DDR auch immer behauptete, was in der Sowjetunion so gut ist, wird eines Tages in der DDR auch stattfinden. So, also das gab es ja natürlich, man hätte in der DDR nur die Augen richtig aufmachen, dann wusste man, dass man zu den Privilegierten gehörte und dass es anderen Leuten wie meiner Mutter ganz viel schlechter geht. Die bekam als Fürsorgerin, musste 9 Stunden arbeiten und bekam 600 DDR-Mark irgendwie und hatte kein Auto und ganz schrecklich. Also man musste gar nicht so weit fahren, um das zu sehen. Dann war ich auch auf Kuba und sah in Kuba, wie Revolution da auf einer Insel, die sozusagen noch dadurch bevorzugt ist, dass immer schön warm ist und am Meer und herrliche Strände und so. Und da haben wir auch gedreht. Und da habe ich auch wiederum tolle Leute kennengelernt, die mir dann ihr Leben berichtet haben, wie das da war. Wo ja jetzt ist Havanna zur UNESCO-Stadt erklärt worden, jetzt wird nach und nach restauriert. Aber es war alles verfallen. In den Häusern haben wie wir Studenten in einer verfallenen Villa von einem Richard Tauber gewohnt. Aber da natürlich durch diese feuchte, salzige Luft waren die Häuser noch viel mehr kaputt. Und da wohnten also in den Häusern nicht eine Familie wie früher, sondern 40. Also schrecklich. Mangelwirtschaft, wo die Apfelsinen aus den Geschäften verfault rausliefen, wo du überall angesprochen wurdest, weil sie gesehen hast, dass du Tourist warst, hast du mal eine Mark und so. Also ich wollte nicht in einer Gesellschaft leben, die, was sie in den nächsten Jahren ja wurde, die nur noch aus dem Mangel heraus die Gesellschaft. Und sie war ja dann irgendwie, wenn nicht Herr Strauß 5 oder 7 Milliarden gespendiert hätte als Kredit, wäre sie pleite gewesen. Ja.
Haben Ihre Fans Ihnen das übel genommen, dass Sie gegangen sind?
Ja, sicher einige, aber das hat mich nicht interessiert, weil ich lebe ja nicht für meine Fans, sondern ich freue mich, wenn ich Fans habe. Und ich versuche, meinen Beruf so gut zu machen, wie ich handwerklich in der Lage bin. Und ich weiß, dass dieser Beruf von sehr vielen Zufällen und glücklichen Umständen abhängt. Und ich bin nicht so wie Sänger, die sagen, ich muss meinem Publikum das und das liefern. Also ich muss eine Hochzeit jetzt machen, damit ich irgendwo stehe. Ich muss eine Scheidung machen. Ich muss mein Kind in Social Media bringen. Ich muss, wie Herr Wendler, laufend sich also ein Auto schenken lässt von seiner neuen Geliebten, was Herr Pocher dann illustriert hat. Ja, also alles diese Kackscheiße muss ich nicht machen. Sondern ich kann eigentlich durch das, was ich mache, wie Kundschafter des Friedens oder jetzt bei Dark, ernsthaft meine Arbeit machen. Und wenn das einige Leute gut finden, dann kann man die als meine Fans betrachten. Aber eigentlich versuche ich immer, meine Arbeiten gut zu machen und weiß, dass wenn es besondere Aufmerksamkeit erlangt, dass es nicht nur von mir abhängt.
Nur Sie mussten Ihren größten Fan überzeugen, Ihre Frau erstmal. Die wollte gerne bleiben, ne?
Ja, meine Frau, wie ich sagte schon, ist eine rote Socke. Mhm. Aber sie kommt aus einem Haushalt, die auch ein bisschen privilegiert. Die lebten wunderschön in der DDR, in der Nähe von Dresden, in einer herrlichen Villa mit Garten und so. Und die beiden Eltern von ihr waren tolle Leute. Er war bei Robotron, beim Elektronikkonzern Ingenieur, hochgebildeter Mann. Sie war eine tolle Hauswirtschaftsleiterin, die Ferienheime geleitet hat. Also Wahnsinn. Hm. Und Marion, meine Frau, hatte nie das Gefühl, dass sie in der Gesellschaft irgendwie kämpfen muss, weil sie war immer aufgehoben. Ich musste kämpfen. Ich hatte das Gefühl, ich bin eine arme Kirchenmaus und ich muss nicht nur Karriere machen, weil ich diesen Beruf so liebe, sondern ich muss Kohle ranschaffen auch.
Und war Ihre Familie auch der Grund, warum Sie nicht geflohen sind? Es hätte ja auch die Möglichkeit gegeben, Sie waren öfter im Ausland, dass man sich einfach absetzt. Aber Sie haben das ganz offiziell und förmlich durchgezogen, ne? Haben einen Antrag gestellt, ich möchte hier raus, liebes Land.
Genau, also nach dieser, was ich beschrieben habe, nach den Dreharbeiten zu der Kolonie in Jalta und in Kuba, habe ich beim Rat des Stadtbezirks einen Zettel abgegeben. Hiermit beantrage ich für mich und meine Frau nach Absprache mit meiner Frau eine Ausreise in die Bundesrepublik Deutschland. Das ist aber nicht sozusagen die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, dass an meinem Theater in Berlin Besson, mein Regisseur oder der Regisseur von uns allen, zu seiner Freundin nach Paris ging. Der war mit Ursula Karuseit, einer Protagonistin an dem Theater, verheiratet. Der ging zu Frau Serot, zu seiner Freundin nach Paris. Fritze Marquardt ging nach Amsterdam. Kargo und Langenhoff gingen nach Spanien. Alle waren weg. Und jetzt kamen irgendwelche Fuzzis da an das Theater. Mhm. Also auch meine Theaterarbeit war gefährdet. In der DEFA war gefährdet meine weitere Arbeit da als Ensemblemitglied von 12 Leuten, meine Filme weitermachen, die ich wollte, nämlich Plenzow und ich. Wir wollten machen Die Legende vom Glück ohne Ende. Das war ein Film, der sozusagen nicht eine Fortsetzung von Paul und Paula war, sondern eine Fortsetzung seines Lebens. Paula ist ja tot gewesen. So, da hat der Studiodirektor, der auch ZK-Mitglied war, Herr Mäde, hat gesagt, nur über meine Leiche dieser Film. Also der hat so prinzipiell und ausschließlich gesagt, diesen Film werdet ihr nicht machen.
Warum?
Weil da Szenen drin waren, dass zum Beispiel Paul, der dann querschnittgelähmt ist, man durfte in der DDR, weil sie die loswerden wollten, behinderte Leute, die dann Frührentner waren, ließ man in den Westen reisen.
Ja, zu teuer.
Weil man sie, ja, die waren zu teuer. Und er konnte jetzt die DDR-Grenze in Berlin durch mit seinem Rollstuhl durch, weil seine Frau, mit der er dann wieder oder noch immer zusammenlebte, mit Frau Wenzel, die da als Tänzerin ihre Abende hat, die hat er dann begleitet. Das war schon der Grund, dass er gesagt hat, es geht gar nicht.
Aber auch andere große Schauspieler wie der DDR, wie Manfred Krug oder Armin Müller-Stahl sind in der Zeit gegangen. Was war denn da der Auslöser, dass es auf einmal so eine Welle gab, so ein Brain Drain, würde man heute vielleicht sagen?
Krug war der Grandioseste. Der hat in seinem Haus eine Zusammenkunft aller Oppositioneller, die sich gegen die Ausbürgerung von Biermann 76 gestellt hatten und auf einmal in den Schwitzkasten genommen wurden, alle bei sich zu Hause versammelt.
Können Sie was dazu sagen für die Leute, die es nicht wissen? Können Sie erklären, was es damit auf sich hat?
Ja, die Biermann-Geschichte war eine Geschichte, dass ein aufmüpfiger Liedersänger und Geschichtenschreiber, der mal aus der Bundesrepublik in die DDR, glaube ich, 55 gekommen war, aufmüpfige Lieder schrieb, die mit der Gesellschaft zu tun hatten, mit den Funktionären zu tun hatten und mit dem Bild von Sozialismus, wie er es sich vorstellt und dem der Realität nichts zu sagen. Der hatte von der Gewerkschaft in der Bundesrepublik Nordrhein-Westfalen ein paar Konzerte, hat die Ausreise bekommen, also hat die Genehmigung, diese Konzerte zu machen. Und nach den Konzerten hat das Politbüro entschieden, den lassen wir nicht mehr zurück. Das hat schon im Faschismus Goebbels gemacht. Er hat Leute, die aufmüpfig waren, nicht mehr zurückgelassen. Und das war für viele Intellektuelle sozusagen die Grenzüberschreitung des Politbüros, was die Eigenständigkeit und die Meinungsfreiheit angeht. Und da haben sie einen Brief geschrieben, öffentlich in der Süddeutschen, also überall im Westen wie im Osten, weil man ja wusste, dass wenn man im Osten das der Redaktion gibt, dass es niemals in die Zeitung kommt. Also musste man es in die Süddeutsche bringen oder wo auch immer, Frankfurter Allgemeine. Und dann wurde denen zum Teil die Arbeit sehr schwer gemacht. Also es stimmt nicht immer, wenn sie sagen, sie haben von einem Tag auf den anderen keine Arbeit mehr gehabt, aber ihre Arbeit wurde schwerer gemacht. Und sie waren, und das ist auch noch interessant, in der DDR gibt es wie gesagt nur ein Fernsehen. Es gibt in der DDR nur ein oder gab in der DDR nur ein Fernsehen und nur eine Filmgesellschaft. Und wenn du da einmal mit einem Anruf blockiert wirst, hast du niemals mehr das Bein in die Tür. Und die Veranstalter haben dich, wie Manfred Krug dann auch nicht mehr gebucht, um zu singen. So, und dann hat Krug eine Begegnung organisiert zwischen diesen Schriftstellern Christa Wolf, Stefan Heim, Angelika, Domröse und vielen. Dazu gehörte ich nicht, war nicht damals sein Freund oder Bekannter. Und dazu wurde Herr Lamberts, der vom Politbüro abgestellt wurde, mit den Künstlern doch zu reden und sie auf den rechten Weg zu bringen. Ja. Und das hat er alles aufgenommen.
Nein.
Das hat er hinter der Glastür aufgenommen und hat das durch seinen Bruder, glaube ich, oder durch Jurek Becker irgendjemanden nach West-Berlin bringen lassen und einer Redaktion unter Verschluss. Und dann ist er gegangen und hat gesagt, ihr macht mir das Leben schwer, ich gehe. Nein, Sie gehen nie, Sie können nicht gehen. Dann hat er gesagt, passt auf. Ich habe ein Gespräch, was nicht angenehm für euch sein wird, in West-Berlin in einem Schließfach und das wird geöffnet, wenn ihr mir Schwierigkeiten macht. Und da wird eine, ich weiß nicht, über ein halbes Jahr eine Fortsetzungsgeschichte stattfinden in der Bundesrepublik, wo alle Schweinereien, die ihr sozusagen mit mir und gemacht habt, die ich, weil er war ja eingebunden, hat Nationalpreise gekriegt und so, er wusste um diese ganzen... wird veröffentlichen. Und da hat er innerhalb von, ich weiß nicht, 3 Monaten die Ausreise bekommen. Und er hat sogar erreicht, dass seine ganzen Autos, also er hat ja Oldtimer gesammelt, weil er hatte einen Bruder, der Antiquitätenhändler war in Nordrhein-Westfalen. Der hat ihm immer gesagt, was in der DDR denn er mit seiner Kohle anstellen kann, damit er, wenn mal irgendwas passiert, dass er dann noch Geld hat. Also er durfte alle Autos mitnehmen, er durfte alle Möbel mitnehmen und so. Das war bei mir schon schwieriger. Ja. Bei mir kam jemand vom Museum und guckte, ob die Möbel denn auch so jung sind, also nicht so alt sind, dass ich so, sie haben aber alles zum Plunder erklärt und ich durfte alles mitnehmen. Und Krug ist dann, und viele, es gab dann mehrere Variationen. Also Krug hat die Ausbürgerung wie ich bekommen, richtig, ja. Eine Ausbürgerung aus der DDR. Müller-Stahl zum Beispiel hat ein Visum bekommen. Ein Visum, das bedeutet, man hat mit dem Kulturminister oder dem ZK einen Deal gemacht, den Mund zu halten und in West-Berlin zu arbeiten. Angelika auch, Hilmar Tater auch, der Mann von Angelika. So haben ganz viele, Ruth Berghaus, die berühmte Regisseurin, haben Visa bekommen für oder Jurek Becker, Visa bekommen. Die haben nie vorgehabt, nochmal zurückzukehren, aber sie haben sozusagen durch die Verschleierung, dass sie weggehen, ein Visum bekommen, dass sie arbeiten dürfen da. Und das waren die Variationen. Ich hätte auch so ein Visum genommen natürlich, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich also den Wunsch hatte, jetzt will ich gehen, war das vorbei. Also das in so einem autoritären Land wird immer oben entschieden und dann geht die Befehlskette nach unten und irgendwann darf es nicht mehr sein. Und dann gab es noch einen Grund, dass ich gegangen bin, nicht nur, dass die Situation an meinem Theater schrecklich war, an der Filmgesellschaft schrecklich war, sondern dass ich auch von West-Berlin, die haben meine Arbeiten am Theater mitverfolgt. Und die haben auch meine Filmkarriere mitverfolgt. Und es gab einen Produzenten in West-Berlin, der hieß Durnjok, der hat einen Film gemacht, der einen Oscar bekommen hat. Das war mit István Szabó, Mephisto. Ihr seid zu jung, werdet das nicht mehr wissen, aber jedenfalls hat er den Oscar bekommen. Und der hat Paul und Paula gekauft vom DEFA Außenhandel, weil sie wollten ja mit allem Geld machen, und hat ihn weiterverkauft an ZDF und weiter an die Konstantin verkauft und an den Filmverlag der Autoren, glaube ich, auch noch. Also hat richtig viel Geld mit unserem Film gemacht. Und als ich dann sozusagen in West-Berlin war, hat er mich in seine Obhut genommen und ich durfte mit István Szabó, dem Oscar-Preisträger, auf Bali einen Film machen, also grandios. Das wusste ich aber noch nicht zu dem Zeitpunkt, als ich die DDR sozusagen gebeten habe, mich zu entlassen. Aber ich wusste, dass ich meine Familie weiter ernähren kann, dadurch, dass ich am Schiller-Theater, wie gesagt, von Boy Gobert und den Dramaturgen, die zu mir nach Ost-Berlin kamen und mir gesagt habe, Glatzeder, ganz frei, wenn Sie wollen, können Sie bei uns arbeiten.
Und warum hat es so lange gedauert dann?
Ja, das dauert so lange, weil...
Schikane oder hat man gehofft, dass sie sich noch anders entscheiden?
Ja, genau. Also man hat mir dann nach und nach Leute geschickt, die mir die Situation versucht haben zu erklären. Nicht nur, dass ich die DDR verlasse und mein Publikum in Anführungsstrichen verlasse, sondern dass ich im Westen ganz große Schwierigkeiten haben werde, weil ich eine sozialistisch geprägte Person bin und haben sie mir sozusagen, ja, so ein schwarzes Loch geschildert, ja. Und dann wollten sie natürlich, dass man dass man davon Abstand nimmt wieder, nicht? Aber die schreiben dann auch, er ist nicht hier angesichts der Hartnäckigkeit, mit der Glazeder sein Vorhaben verfolgt, ist damit zu rechnen, dass er, falls wir seinen Antrag wieder ablehnen, das habe ich bisher immer getan, immer wieder auftreten wird und Unruhe erzeugen wird. Deshalb halte ich es für zweckmäßig, ihn gehen zu lassen.
Sie kamen dann raus aus der DDR und sind als erstes tatsächlich ins Notaufnahmelager Marienfelde gegangen, wie ganz viele DDR-Bürger. Warum und was haben Sie da erlebt?
Ja, das ist ja ganz grandios, weil ich bin als Baby, als 3 Monate altes Baby, schon mal in Marienfelde gewesen, als meine Großeltern mich aus Sopot-Danzig geschleppt haben. Also ich bin so wie in der heutigen Gesellschaft aus Syrien ein Umsiedler oder wie nennt man das, ein Asylant. Also ich bin von Leib und Seele Asylant. Ich habe damals zwar nicht begriffen, was das war, Marienfelde, aber ich habe dann 34 Jahre später in Marienfelde mit meiner Familie da in dem Notaufnahmelager gesessen und in Doppelstockbetten in so krankenhausähnlicher Umgebung. Und meine Kinder haben nach 6 Wochen gesagt, da bin ich ganz schnell rausgekommen. Da musste ich dann zu den Amerikanern, Franzosen und so, die mich befragt haben nach ideologischen Verwerfungen, nach Folter und was und so, konnte ich ihnen alles nicht beantworten, weil ich nicht gefoltert wurde. Und dann sind wir gekommen in die Landhausstraße 24 in eine Villa, die vorher ein Krankenhaus war, Diabetiker, glaube ich, oder Blutwäsche. Und das dann, weil so viele aus der DDR weggingen und Russlanddeutsche auch kamen, da sind wir da in ein Haus gekommen mit ganz vielen Migranten, ich glaube 60 in dem Haus, und da bekamen wir ein Krankenhaus, richtig Krankenhaus mit Krankenhausbetten, und nach 6 Wochen fragten meine Kinder, wann ist der Urlaub zu Ende? Wir wollen zu unseren Freunden wieder zurück. Ich sage, nein, es ist kein Urlaub, wir bleiben jetzt immer hier. Dann haben sie erst realisiert, dass wir also weg sind aus der Heimat und aus dem Umkreis, den meine Kinder kannten.
Und sie mussten dann quasi von vorne anfangen, also am Schillertheater, sie hatten nicht die Reputation, die Bekanntheit, die sie aus der DDR hatten und waren dann auch nicht so zufrieden mit ihrem ersten Engagement. Haben sich das Arbeiten im Westen immer anders vorgestellt, als es dann letztlich war?
Nein, überhaupt nicht. Nein, ich habe das Schillertheater sozusagen, dieses Angebot der Dramaturgie oder der Dramaturgen, die Ahnung von Handwerkern haben natürlich, habe ich angenommen, weil ich ja meine Familie erstmal ernähren musste. Ich musste Miete zahlen und so. Und als ich dann am Schillertheater war, habe ich gemerkt, das ist ja eine Situation genau wie die ich jetzt verlassen habe, weil die Volksbühne auch auf einmal nur noch Dödels hatte, also nur noch Leute, mit denen ich nicht arbeiten wollte. Also das waren Regisseure, die von Bogobert von irgendwo geholt wurden und die mussten arbeiten. Ich war aber gewohnt, mit Regisseuren zu arbeiten, mit denen ich mich selber entschieden habe zu arbeiten. Also jetzt kam irgendwer, und da habe ich also, ich weiß nicht, nach Krankheit der Jugend, wo Angelika und ich eigentlich die Hauptrollen spielen sollten, habe ich gesagt, Schluss, aus, ich gehe. Aber die Wahrheit ist immer auch vielfältig. Mhm. Zur gleichen Zeit hatte ich von Donjok das Angebot, auf Bali einen Film zu machen. Ja, sonst hätte ich mich wahrscheinlich durchgekämpft da und nicht die Kraft gehabt, zu sagen, das ist ja hier genauso administrativ und so scheiße wie das, was ich jetzt gerade verloren habe. Und dann ging es los. Dann war ich bei Donjok in dem Film Bali, und dann habe ich bei Berenger Pfahl gedreht, dann Margarete Trotter gedreht, Dietat Küster gedreht, mit Peter Kern gedreht. Also das ist dann sozusagen ein Staffellauf gewesen, obwohl ich richtig, wenn Journalisten schrieben, Glazeder konnte an die Erfolge seiner DDR-Karriere nicht anknüpfen, aber mir hat es gereicht. Ich habe die ganze Welt kennengelernt, ich war in vielen Serien drin, ich war in vielen bis zum Dschungelcamp, und ich habe wieder Theater machen können, ich habe traumhafte Rollen, ich habe 10 Jahre am Düsseldorfer Schauspielhaus Malvolio gespielt, ich habe Sganarelle gespielt, ich habe Shakespeare, Molière rauf und runter gespielt, also ich habe alles wieder gehabt. Ich habe Theater 10 Jahre am Düsseldorfer Schauspielhaus gehabt. Ich habe Hörspiele gemacht. Ich habe Fernsehen gemacht, und ich durfte sogar Kinofilme machen. Ich habe gerade eben, wie gesagt, Kundschafter des Friedens haben wir gemacht. Und mit Peter Kern, bevor er starb, den letzten Film, der letzte Sommer der Reichen, habe ich gemacht. Also ich bin eigentlich relativ zufrieden, obwohl ich ein bisschen bedauere, dass jetzt mein Alter und mein naher Tod so wenig Möglichkeiten mir gibt, noch im Film oft aufzutreten, weil für die Alten natürlich weniger Rollen da sind, nicht?
die westdeutsche Filmgesellschaft, hat sie die auch befremdet oder wie haben sie die wahrgenommen? War das so diese oberflächliche Bussi-Bussi-Gesellschaft, wie man das hier auch manchmal liest? Also war doch wahrscheinlich schon ein Kulturwandel für sie als ostdeutscher Schauspieler. Nein. Oder war das eigentlich relativ genau dasselbe, nur halt eben unter anderen Vorzeichen, dass es jetzt Produktionen waren statt staatliche Produktionen?
Also auch in der DDR gab es mehr Regisseure als mit denen ich gearbeitet habe, 5 oder 6. Heute gibt es auch wieder, es gibt Regisseure wie Dieter Küster, es gibt Robert Thalheim, es gibt Baran Bo-Oda, der Dark jetzt mit mir gemacht hat. Also István Szabó war Margarete von Trotter. Also ich habe das Glück gehabt, wieder mit Regisseuren, die meine ähnliche Weltsicht haben. Ja. Und insofern würde ich mal sagen, bin ich in einem ähnlichen Arbeitsumfeld gelandet. Nur es ist nicht so kompakt. Innerhalb von 10 Jahren habe ich an der DDR, ich weiß nicht, 20, 30 Filme gemacht. Jetzt sind die Zeiträume dazwischen größer und ich muss sagen, dass ich das sogar genieße. Meine Frau wird sagen, oh, jetzt ist er andauernd zu Hause. Aber ich genieße das, weil ich merke, dass die Kräfte eben auch ein bisschen schwinden und dass ich manchmal nach 15 Stunden Drehen sage, mein Gott, warum tust du dir das an? Morgens um 5 abgeholt, abends um 9 nach Hause und dann im Wohnwagen sitzen, um 5 Minuten zu drehen und dann vielleicht kurz nach dem Mittag, wo der Magen voll ist und das Blut nicht im Gehirn. Also schrecklich, ja.
Finden Sie, ostdeutsche Kunst ist genug anerkannt?
Naja, es ist ein Wandel momentan, ein Wandel zwischen der Filmgeschichte und der Streaminggeschichte. Also das heißt, Kunst insofern, der Film, es war ja gerade die Filmfestspiele und der Film ist sozusagen ein bisschen die Plattform geworden, da wir die großen gesellschaftlichen Verwerfungen zu bebildern. Das hat natürlich zur Folge, dass das normale Publikum sich dem nicht aussetzt. Also wir haben unser Publikum verloren, eigentlich der Film. Durch die Streaming Dienste. Da werden ja wahnsinnige, aufregende Geschichten gemacht, ohne Werbung und so, also im Gegensatz zum Fernsehen. Das hat einen Boom wie nix. Ja. Und das, was das Fernsehen angeht, ja, das ist zum höchstens 10%, was mich interessiert. Das andere ist Bebilderung von irgendwelchen langweiligen Geschichten. Und um nochmal auf die Tatort-Geschichte zurückzukommen, ich bin jetzt mit Dark da gelandet, wo unheimlich teure Arri Alexa elektronische Kameras Aufnahmetechnik sind. Ja, also früher war es ja die super 35 Meter Farbfilm Kodak und wie und so in den großen Filmkameras mit Material. Heute ist es die elektronische Kamera und diese elektronische Kamera ist so toll ausgereift, dass keine andere Produktionsform, höchstens mal, ich weiß nicht, so aus Jux jemand wieder auf Film dreht. Aber alle drehen Alexa, Arri Alexa, kostet fast über eine halbe Million, mit 5 Kameras am Set und mit Drohnen, die auf dich runterdingsen und so. Und so toll. Und ich bin zum Beispiel sozusagen geschlagen mit den Meinungen von Leuten, als ich Tatort mit der ersten elektronischen Kamera gemacht habe, die sozusagen aus Kostenersparnisgründen gemacht wurde und haben gesagt, der Glatzeder, der Dödel, der macht in der so matschige Bilder und so. Und die ganze Gemeinde von Tatort nehmen mich als Beispiel für misslungenen Tatort. Dabei kann ich gar nicht dafür. Wir waren genauso langweilig wie alle anderen. Also es war die Technik. Kann ich mich immer herausreden.
Okay, dann lass uns noch schnell unsere letzte Kategorie reinschmeißen. Es geht um das Poesiealbum. Diesmal geht es nicht um Sinneseindrücke, sondern tatsächlich Poesiealbumskategorien. Nämlich, wir werden es gleich sehen, verschiedene Sachen, die an der DDR besonders toll waren.
Poesiealbum.
Was war Ihr schönster Urlaubsort in der DDR?
Ach, in der DDR?
Ja,
in der DDR.
Wir beamen uns nochmal zurück.
Der Nacktbadestrand von Ahrenshoop, Weststrand. Man musste durch 1 Kilometer mückenverseuchtes Gebiet gehen, durch den Darß und kam am Nacktbadestrand an.
Sehr schön. Lieblingsband oder Lieblingssong?
Würde ich sagen, weil die Pudis sich so angestrengt haben, unseren Film Die Legende von Paul und Paula mit Lass deinen Drachen steigen und wenn ein Mensch geht, sagt die Welt, es wird Zeit, dass er geht. Also das entspricht mir toll.
Augen zu. Lass deinen Drachen steigen.
Was war Ihr Lieblingsessen in der DDR?
Lieblingsessen? Boom. Meine Frau ging, als wir das Abschlussfest gemacht haben, zum Intershop oder was. Es gab so, wo man mit Delikatladen. Da holt, sagte die Verkäuferin, ich habe hier Aale, Frau Glatzeder, hier Aale. Geräucherte. Und meine Frau hat die genommen, hat 50 DDR-Mark, sehr viel bezahlt, kam nach Hause, die Wohnung war schon leergeräumt, weil die Möbel schon in West-Berlin waren und alle Freunde, die da eingeladen waren, wollten jetzt die Aale, sie waren verschimmelt. Also ich würde eher das als Beispiel, als kurioses Essen in der DDR, weil Aal gab es natürlich nur an der Ostsee, wenn man da war und da musste man vorher irgendwelche Pielmaden mit dem Fischer zusammengesammelt haben und da habe ich eine tolle Erkältung jedes Mal bekommen.
Beste Fernsehsendung?
In der DDR? Wow, die beste Fernsehsendung.
Was haben Sie am liebsten geguckt, außer Westfernsehen?
Ich habe nur Westfernsehen geguckt. Also wenn, dann habe ich vielleicht Unbekannte Bürger von Ulrich Thein, wo ich eine Rolle mitgespielt habe. Ich habe mich immer gerne selber bespiegelt.
Gut.
Ja, ich glaube, kommen wir jetzt schon zur letzten Frage?
Ich würde eine Sache noch vorher interessieren, ja, in der Bewertung des ostdeutschen Films, weil so richtig viel Bekanntheit hat er jetzt im Nachhinein nicht mehr, würde ich jetzt so sagen. Wir haben uns im Vorfeld so ein bisschen mit den gleichaltrigen Menschen unterhalten und bis auf Paul und Paula sind nicht ganz viele Filme bei unserer Generation in Erinnerung geblieben.
Ja.
Finden Sie das ungerecht, weil eigentlich der Film besser war als sein Ruf? Oder ist es in Ordnung, weil das waren irgendwie auch Jahre zum Vergessen und jetzt hat man andere Freiheit zum Filmemachen?
Es verletzt natürlich ein bisschen, wenn Herr Schlöndorff, der dann hinterher diese Filmstudios hat, versucht zu rationalisieren, dass sozusagen Filme gemacht haben. Immer im Hintergrund mit seinem Blechtrommelfilm hat er beurteilt, dass die DDR-Filme spießige, langweilige, in die Filmindustrie, in die Filmhistorie nicht eingehende Filme. Ich bin anderer Meinung. Ich bin der Meinung, dass die DDR in einigen Filmen schon Auskunft über die gesellschaftlichen Verhältnisse gegeben haben und auch Auskunft darüber jetzt der nachfolgenden Generation geben werden. Da würde ich schon sagen, Spur der Steine, die Legende von Paul und Paula, und alle meine Filme wie Till Eulenspiegel sind an, es kommt die Feuerwehr und Zeit der Störche.
Man muss ja auch sagen, das westdeutsche Kino war auch lange geprägt von Heimatfilmen, Heintje, Schulmädchenreport. Also das war auch wirklich keine Hochkultur, zumindest bis eben besagtes Boot kam.
Ja, es war einfach vielfältiger und dadurch kamen ab und zu Filme auch, wurden hochgespült für das Publikum und für das intelligentere Publikum. Aber man braucht ja alles. In der DDR waren die Filme mit Gojko Mitic sehr populär, aber das ist ein Aufguss der Karl-May-Filme, die Herr Wendland produziert hatte. Und es gab auch Musikfilme, ein Sommertag im Regen oder so ein Scheiß irgendwie. Ja, so, wo die Leute reingerast sind. Also es war ja sozusagen auch Volksbelustigung und die Hebung der Stimmung in einem Land, weil dem es immer schlechter ging. Ja.
Als das Land zusammengebrochen ist mit der Wiedervereinigung, haben Sie ja schon in West-Berlin gewohnt. Wie war Ihre Reaktion? Haben Sie sich darüber gefreut?
Ich habe mit Lea Roos, einer tollen Moderatorin und Journalistin, irgendwie eine Wette wollte sie mit mir machen. Ein halbes Jahr vorher, ich sagte, die DDR wird sich auflösen. Ich sagte, das geht gar nicht, weil ich wusste, dass es so viele Waffen da und so viele Rotarmisten gab. Ich weiß nicht, über eine halbe Million waren da bewaffnet, Atomwaffen, alles war da. Die entlassen niemals ihre Bevölkerung, niemals, weil sie ja alle um ihre Freunde, also habe ich gesagt, nein, sie hatte recht. Es war, ich glaube, es war ein glücklich für die Bevölkerung, ein glückliches Zusammentreffen vieler Ereignisse, dass die alten Leute sehr alt waren und ausgeblutet waren, die das Land drangsalierten und dass die Befehlskette nicht mehr funktionierte, dass die Versorgungslage ganz schrecklich war und dass die Leute es satt hatten und wie es heute im Iran auch sein wird, eines Tages junge Generationen, auf die lässt sich das nicht mehr gefallen. Die Frauen lassen sich nicht gefallen, dass sie verschleiert oder in Saudi-Arabien, dass sie kein Auto fahren dürfen und so. Also ich meine, ich bin glücklich, dass ich das Land vorher verlassen habe und ich bin glücklich, dass ich heute in der Bundesrepublik lebe, in der der Wehrdienst abgeschafft ist, in dem die gleichgeschlechtliche Liebe möglich ist, in der die Atomkraft abgeschaltet ist, in der so viele Dinge von der Frau Merkel, die meinen Film Paul und Paula als besten findet. Also da bespiegle ich mich in ihr. Tolle Frau, prima. Es gab vorher noch nicht jemand, der so toll, obwohl sie christlich ja ist, die so viel für die Gesellschaft gemacht hat, würde ich sagen.
Wir haben ja mit einer Frage angefangen, habe ich erzählt, die wir allen Gästen stellen. Das war, was vermissen Sie an der DDR? Und wir stellen auch immer zum Schluss die gleiche Frage an all unsere Gäste.
Ja.
Und das ist, was ist das Beste an der Wiedervereinigung?
So ein bisschen kam die Antwort ja gerade schon, aber vielleicht können Sie es nochmal ausfüllen, was Sie alles
zum Beispiel... Ja, oder, nee, oder vielleicht eben das Beste, wenn Sie sich entscheiden müssen.
Naja, also der Entwurf, eine Gesellschaft nicht zu teilen, finde ich grandios. Es ist ja momentan so, unruhige Zeiten sind, also wo sozusagen die Gesellschaft ganz und die sozusagen auch die Presse und wo wir alle aufgefordert sind, darauf zu achten, dass selbst diese ja neonazistische Scheiße, die auch in der DDR immer niedergehalten wurde und in der Bundesrepublik nicht ernst genommen wurde, dass wir sozusagen alle uns zusammen sagen, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Also das ist, weil ich weiß, dass in einem autoritären Land so viel an Lebensqualität verloren geht, wenn wie Herr Erdogan in der Türkei was bestimmt und alle müssen gehorchen. Schrecklich. Also jetzt diese Konstellation da in Syrien, wie die das mit den Kurden und der Putin das mit, es ist ein solches Geklüngel und eine solche Gemeinheit auf Kosten der Kinder und der Familien, die dann den Rucksack nehmen müssen. Und wenn sie dann zu uns kommen, auch nochmal von uns selber drangsaliert werden, weil sie natürlich nicht arbeiten dürfen und weil sie sozusagen nicht nur den Anschein machen, in unserem Sozialstaat parasitär zu leben, sondern weil sie gar nicht sozusagen gefördert werden, dass sie mitarbeiten können an dieser Gesellschaft. Denn dann wären alle Leute, glaube ich, zufrieden, wenn man sagt, das ist eine multikulturelle Gesellschaft, in der alle ihren Beitrag geben und die ganz Schwachen sozusagen was umsonst kriegen.
Lieber Herr Glatzeder, danke, dass Sie da waren.
Okay, ich bedanke mich auch bei euch. Ich bedanke mich, dass ihr so geduldig wart und dass ihr dem Nazis zugehört habt. Meine Frau war glücklich, dass ich 2 Stunden weg war. Also ihr habt alle glücklich gemacht.
Herzlichen Dank.
Danke.
So, das war die vorerst letzte Folge von Wie war das im Osten? Vielen, vielen Dank, dass Sie so lange mitgehört haben. Es hat uns unglaublich viel Spaß gemacht. Viele Grüße und bis bald wieder.
Wie war das im Osten? Ein Podcast von Zeit Online, moderiert von Valerie Schönjan und Michael Schlieben. Redaktion Munja Maiborg. Produziert von poolartists.de.